リオチョコス。The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Radio Tux Talk 131. Heute mit Marc.
Hallo.
Flydi.
Hi.
Hitzenritt.
Ja, ja. Tag.
Tag. Post.
Jo. Könnte genau. Man fast so sagen.
Ich meine, das war jetzt ein Insider. Genau.
I see what you did there.
Wer unsere Sendung öfter hört, der hat dich auch schon mal vernommen. Ich glaube, einmal irgendwann,
ja.
Irgendwann warst du schon
Jahr.
Mal.
Nein, das war dieses Jahr schon.
Achso, dann nee. War es nach dem Kongress, oder?
Ja. Echt?
Das war die Folge nach dem Kongress.
Okay. Ich weiß es auch nicht mehr, aber wer uns öfter hört, der wird es vielleicht auch gleich rausfinden, wenn er schnell googelt, auf unserer Webseite sucht.
Also ich kann das mal selber
das
googeln.
Genau, das Hades oder Ed Hitzenritt.
Genau, Ed Hitzenritt.
Oh Gott, die Leute schreiben hier irgendwas dran.
Das ist nicht lustig.
Nee.
Ja, kann man eh nicht lesen.
Also wir sind wieder im Check, wie
Wo sind die Waffen? Kann ihm mal bitte jemand erklären, wie man es richtig ausspricht?
Check.
Ja, habe ich doch gesagt.
Nee.
Doch.
Nee.
Hast du eine Ahnung. Deswegen stehen hier auch Leute und beobachten uns draußen. Und wir versuchen uns mal nicht so sehr davon stören zu lassen. Hattest du willst heute was erklären?
Also ich wurde gezwungen, etwas zu erklären.
Du wurdest gezwungen?
Ja.
Also eigentlich wird ja hier niemand gezwungen.
Doch, ich zwinge Leute.
Ja, weil die zwingt Leute.
Echt? Also ich stehe da auch dazu. Das passiert manchmal.
Also normalerweise kommen die Leute ja immer freiwillig hier in den Podcast und freuen sich, der Welt mitzuteilen, was sie dann so wissen.
Ich höre gerade hier so, die Lounge hört live mit. Also wenn mir jemand bitte meine Nerf Gun mit Munition mitbringen könnte, kurz hier rein, das wäre super episch.
What the fuck? Gottes Willen!
Laufen gerade nackte Leute?
Ja,
also nackte Leute in Handtüchern.
Man muss dazu wissen, heute ist Towel Day und
den wir auch alle zelebrieren.
Bis auf Marc. Marc
ich habe den ganzen Tag zelebriert und habe gedacht, irgendwann muss auch mal mit der guten Laune ein Ende.
Genau, also wir sitzen hier alle mit dem Handtuch über den Schultern.
Ja, das macht es nur noch wärmer.
Das macht es nur noch wärmer, genau.
Ja, aber man kann den Schweiß abwischen.
Vielleicht kannst du mal kurz erklären, warum heute Towel Day ist, was das ist?
Der Browser geht auf.
Ja, ja. Okay, also am 25.
von Douglas Adams.
Ne, ist kurz nach dem Todestag, ne?
Ja,
der Todestag war vor kurzem, ich war mir jetzt nicht sicher, ob es der Todestag oder der Geburtstag war.
Oder die Wiederauferstehung.
Oder so.
Also auf jeden Fall ist er glaube ich, kurz nacheinander geboren und gestorben, so irgendwie kurz monatsmäßig. Am 25. jedes Jahr findet der Towel Day in Memoriam an Douglas Adams statt, weil der in The Hitchhiker's Galaxy oder wie heißt es?
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
oder wie heißt es in Deutsch?
Per Hand durch
die Galaxis, genau. Irgendwie meinte, das mit dem Handtuch rumreisen ist geil.
Also ich meine, jeder, was heißt ein Hitchhiker auf Deutsch?
Anhalter.
Jeder Anhalter.
Jeder Reisende
muss ein Handtuch dabei haben, weil das ist so unglaublich praktisch, damit kann man alles Mögliche machen.
Zum Beispiel Schweiß aufwischen.
Zum Beispiel Schweiß abwischen oder sich selbst die Augen verbinden, wenn man von irgendwelchen Viechern gejagt wird, die denken, wenn man sie nicht sieht, sehen sie dich auch nicht. Ja, dieses gefräßige Viech von was auch immer.
Ja.
Ja, Douglas Adams hat viele coole Bücher geschrieben und Hörspiele gemacht.
Ja.
Genau,
ja.
Und deswegen heute der Towel Day, denn der ist willkürlich festgelegt, der Tag.
War genau 2 Wochen nach seinem Todestag.
Okay.
Ja.
Und weil wir haben so gelacht, weil draußen Leute vorbeigelaufen sind, die halbnackt hier, also nur mit dem Handtuch bekleidet, durch die Gegend laufen.
Ja, sie haben hörbar Spaß.
Ja.
Okay,
also das zum Towel Day. Vielleicht, wenn ihr dieses Jahr nicht dran gedacht habt, dann nächstes Jahr vielleicht. Ist es nicht anstrengend, die ganze Zeit mit so einer Kanone hier auf mich zu zeigen?
Also Ingo wird bedroht.
Ja, Ingo wird gerade mit Waffengewalt bedroht. Wenn
ich glaube, ich gebe diesen Podcast hier demnächst ab und starte ein eigenes Projekt oder so ähnlich. Gut, aber das soll heute eigentlich gar nicht unser Thema sein, denn wir haben ein paar Sachen für euch vorbereitet und ich weiß nicht, ich weiß nicht, mit welchem Thema sollen wir dann anfangen hier. Was ist denn Komodo schon wieder? Hat auch gar keiner dahin.
Komodo.ide.
Ist das so ein Rahmen?
Das ist wahrscheinlich SSL.
Ja, das wieder. Ja, die haben es mal wieder geschafft.
Die haben es nochmal geschafft.
Ja.
Flydi, wieso? Was haben die gemacht?
Ja, also bei denen ist auch irgendeine Sub-CA mal wieder schon angegriffen.
Nee, oder?
die sind
ja fast wie Sony.
Ja. Better safe than Sony. Ne?
Ja, das zieht sich halt auch durch.
Ja. Okay, aber was haben die gemacht? Also exakt dasselbe wie beim letzten Mal, oder was? Ja. Haben irgendwie irgendeinen Server nicht richtig abgedichtet, irgendjemand hat sich Zertifikate erstellt. Ja,
also diese URL, die hier angegeben war, die sieht schwer nach SQL-Injection aus und dann irgendwie...
Das könnte meine Magnetkarte sein.
Codesigning.php/prod=8 union all select bla 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 from...
Ja, war wohl die brasilianische Sub-CA von Komodo.
Genau.
Komodo BR.
Und die haben wohl ihr Web-Interface nicht im Griff, um sich da gegen SQL-Injections zu schützen.
Also wäre doch mal jetzt Zeit, die komplett rauszuschmeißen, oder?
Ja.
Könnte man mal machen.
Also ich meine, wenn man einmal macht, okay, das verzeiht man vielleicht noch, aber ein zweites Mal
du
ist das schon...
Ja, fool me once.
Ja, ja, genau. Das meinte ich damit. Mhm. Könnte man mal sagen, hier, habt ihr Pech gehabt. Tschüss. Ich meine, gibt es auch so, so einen Prozess, den man durchlaufen muss, um überhaupt in diese ganzen Browser und sowas reinzukommen. Deswegen ist ja zum Beispiel...
Du musst Geld zahlen.
Ja, und zwar nicht wenig.
Früher musstest du, glaube ich, nur Geld zahlen. Also heute ist es aber, glaube ich, tatsächlich mehr. Also da musst du ja so ein Audit durchlaufen, diese ganzen Prozesse nachweisen, die du machst. Deswegen ist ja zum Beispiel CA-Cert, also wo man sich so freie Zertifikate erstellen kann, schon einfach nicht drin. Weder in Firefox, obwohl das ja zumindest relativ nah ist, noch sonst irgendwo. In Debian vielleicht sind sie, glaube ich, standardmäßig drin. Aber sonst halt nirgendwo. Und es klingt da immer an der Stelle so schwierig. Warum können dann solche Firmen, die offensichtlich nicht ihr Zeug in Griff haben, da überhaupt drin sein?
Gut. Also, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die tatsächlich mal irgendwann nur Geld gezahlt haben und seitdem einfach im Markt drin sind und sich seither nicht mehr zertifizieren mussten.
Das ist aber auch schlecht. Also müsste ja so, keine Ahnung, alle 5 Jahre oder so ein Audit geben, weil es sich ja immer mal neue Gefahren...
Ja, okay. Tatsächlich schon.
Gut, also wissen wir nicht, spekulieren wir hier vielleicht nicht rum. Auf jeden Fall, Komodo ist mal wieder angearscht und es scheinen dann mal wieder Zertifikate... Ja, sind auch Zertifikate generiert worden oder... Also mussten sie wieder welche sperren? Oder?
So wie das hier in dem Artikel aussieht, haben die nur konnten die nur Daten auslesen.
Okay. Gut, dann haben Sie vielleicht gelesen...
Stopp. Ja? Sie sind sich unklar, ob sich jemand Zertifikate ausstellen konnte.
Also hat sich jemand Zertifikate ausgestellt?
Vermutlich. Höchstwahrscheinlich.
Okay, lass mal das.
Also die Leute waren sich ja auch nicht sicher, ob es eine Kernschmelze gab.
Ja.
Ja, und mittlerweile gibt es schon 3 davon. Ja. Oder 4? Oder wie viel waren es jetzt?
Mehr.
Also wie die Kanäle.
Über 9000 also Kernschmelzen.
Diese Kernschmelzen, die vermehren sich.
Ja. Was jetzt auch nicht gerade schlecht ist. Es gibt bald Linux 3.0.
Oh.
Ja.
Oh.
Das wurde aber auch Zeit.
Also vor ein paar Jahren habe ich mir schon Linux 9 installiert.
Oh. Damals hieß es noch Core Linux und...
Nee, das war SUSE. SUSE Linux. SUSE Linux 9. Linux 9, ja. Okay, dann bist du ja schon weit voraus.
Ja,
wie war denn das damals so?
Also ich muss zugeben, ich habe das nicht installiert.
Ach so, schade.
Ich konnte nur einfach nicht widerstehen,
diesen Witz zu machen. Ja. Ich habe das gelesen und habe echt gedacht, das ist irgendwie ein Scherz. So, 1. April, noch nicht vorbei, kommt schon, war schon, was ist da dann heute irgendwie? Nee, aber tatsächlich überlegen sich die Kernel-Entwickler jetzt doch mal nochmal das Namensschema zu wechseln und irgendwie... Ja, so 2.6 X ist irgendwie jetzt mal langweilig geworden. Wir machen jetzt mal 2.8 oder 3.0.
Ja, sie wollen es auf 2, also auf eine Nachkommastelle reduzieren, weil.
Na, so um hip zu sein, müssten sie es eigentlich Linux Beta nennen oder sowas.
wie alles von Google.
Genau.
Aber es gibt jetzt noch Stimmen, die sagen, wenigstens bis zu 2.6.42 wollen wir es noch machen.
Der Ingo Molnar wünscht sich das.
Ja, genau.
Mein also Name wegen dem heutigen Datum würde ich ja auf 42.0 tendieren.
Gleich direkt.
Ja, gleich auf von 2.6 auf 42.
Ja, dann überspringst du aber die 23.
Egal. Heute ist Towel Day, da ist 42 angesagt.
Okay.
Nächste Woche vielleicht wieder 23, aber.
Ja. Ja. Aber da gibt es auch keine, also das war jetzt eigentlich auch schon die Nachricht, da gibt es also auch keine großen Neuerungen,
genau,
die da so
ja, da gibt es jetzt halt mal die Diskussion, ob
mal wieder, also ich meine, ja. Die Diskussion ist ja alt, die kommt ja öfter mal so, aber jetzt ist sie so ein bisschen von Linus Torvalds so angestoßen worden, weil er in irgendeiner E-Mail im letzten Absatz irgendwie gesagt hat, ich könnte mir vorstellen, doch mal das Namensschema zu wechseln oder jetzt mal hier 3-0 zu machen oder so. Und dann entbrennt halt gleich eine riesengroße Diskussion. Hätte ich nicht gedacht, aber ja, wird vielleicht in Zukunft
wenn man
doch so
nichts
sein.
Wichtiges zu tun hat, kann man genau. Sich mal über Zahlen
streiten. Auch, also Namensschema wechseln ist ja eh gerade in. Also SUSE macht das ja auch gerade. Die fangen ja jetzt an mit 12, nee, was war es gerade? Ja, ich glaube 12.1 ist dann das nächste. Ich glaube eine 0 gibt es dann nicht oder so. 12.1.
Ja, dann ist ja Ubuntu auf dem besten Weg.
So ja, Ubuntu, genau. Ubuntu macht ja eh, die machen ja immer nur die 12.04, 12.11, 13.04, auch ein ganz komisches Schema. Also irgendwie erfindet jeder da irgendwas anderes.
Hauptsache hohe Schlagzahl.
Ja, oder man benutzt halt irgendwie Arch Linux, da hat man dann halt irgendwie Rolling Release und das läuft und läuft und läuft.
Ja, aber trotzdem kommt dann Kernel mit einer neuen Version zum Mal. Aber wen interessiert das also, dann? Ja, aber da heißt es manchmal auch dann, wenn sie mal wieder eine CD rausgeben, heißt es ja auch Arch Linux.
Ich habe letztens mal geguckt, ein Kumpel von mir hatte gerade neu installiert und da hat irgendwie, da war die Installations-CD tatsächlich so alt, dass ich seinen Netzwerkkarte nicht gefunden habe. Ja. Er hat, also die ist schon über ein Jahr alt, 2010.5.
Okay. Also, na gut, aber wäre kein Problem, man kann sich ja so einen USB-Stick basteln.
Und dann? Also du meinst jetzt selber basteln?
Ja.
Ich habe dann ein anderes Linux genommen, rein GCH routet und dann da weitergearbeitet.
Oder so. Da auf jeden Fall zu empfehlen, UNET bootint, um sich mal wieder einen USB-Stick mit irgendeinem Linux zu beschreiben.
Man benutzt einfach einen Grimmel, da kann man das ISO mit DD auf den USB-Stick schreiben.
Oder so.
Also Grimmel kann man allgemein sehr empfehlen, so als Live- und Rettungs-CD.
Apropos Backtrack ist eine neue Version rausgekommen. Auch so eine.
Ja.
Habe ich mir jetzt nicht angeguckt, habe ich bloß gehört.
Ja, Backtrack ist cool, weil da sind ganz viele Security-Tools und so Geschichten drin.
Genau, was sind die Backtrack 5 jetzt oder so, ne?
Aus Sicherheitsgründen.
Aus Sicherheitsgründen, ja.
Genau, nur zum Eingebrauch und weil man
Backtrack Linux
irgendwie braucht, um sein eigenes. Es ist schon irgendwie irritierend, wenn hier jemand halbnackt mit dem Handtuch durchläuft.
Das findest nur du irritierend, du bist nicht oft genug hier.
Ah, ich meine, sonst würde man hier also noch verwirrender
werden. Alle freuen Dinge sich, dass er ein Handtuch an hat heute.
Also. Okay. Apropos Fedora 15 ist auch freigegeben worden.
Yay.
Ja, also die Linux-Distribution purzeln hier eigentlich wie
15.
Ja.
Wow.
Ja, die zählen auch schnell.
Ne? Ich kann mich noch daran erinnern, als ich ein Fedora
6 oder so.
Nee, Fedora Core 2 habe ich mal installiert.
Okay. Ich habe Core One auch noch.
Und einen Red Hat 9.
Ich habe mal irgendwann Red Hat 6, habe ich letztens beim Aufräumen gefunden.
War das ein Red Hat Enterprise Linux? Oder?
Ja.
Ja, nee, ich meine das alte Red Hat.
Nee, ja, das war alte Red Hat.
Ja. Also ja, irgendwann wieder von vorne angefangen
mit dem
Red Hat Enterprise Zeug.
Nee, ich glaube, es war tatsächlich ein Red Hat, so ein altes noch, so als SUSE auch noch irgendwie in war. Zu der Zeit habe ich mal auch mal ein Red Hat ausprobiert.
Das ist ganz interessant, auf Fedora 15 ButterFS haben sie jetzt als Option zumindest mal bei der Installation zur Verfügung gestellt.
Na gut, aber das machen mittlerweile alle Distributionen.
Aber jetzt also ButterFS. Also bei 15 jetzt zumindest bei Fedora dann auch mit.
Ja, und ganz neu auch jetzt GNOME 3 mit allem, was man halt da so haben muss.
OCaml 3.12 auch.
Wer mehr über Fedora 15 und die GNOME 3 Integration und sowas wissen will, dem lege ich jetzt einfach mal ins Herz, das Linux-Tag-Interview zu hören. Thomas hat sich da mit demjenigen unterhalten. Es ist, glaube ich, noch nicht online, aber es kommt definitiv noch diese Woche. Also wenn ihr das hört, einfach mal vorbeischauen auf unserer Webseite. Da haben wir ein Interview zu dem Thema geführt, deswegen gehen wir da jetzt nicht so tief drin drauf ein. Hannes, du hast dich gerade gewundert, dass Twitter irgendwelche komischen Sachen schon wieder macht?
Ja, also meine Startseite sah gerade irgendwie komisch aus, aber ich glaube, das lag nur daran, dass die Verbindung hier extrem lahm war.
Okay, aber die machen auch irgendwie komische Sachen, hat Marc rausgefunden?
Ja, die machen ganz komische Sachen.
Mit. Und was heißt komische Sachen? Die machen bestimmt gute Sachen.
Ja, oder? Eigentlich gute Sachen. Schade, dass es so ein bisschen geforkt ist, aber ich weiß gar nicht, wo Twitter Ruby überhaupt noch einsetzt. Die sind ja irgendwie, haben wir alles schon einmal ausgetauscht, im Grunde, was sie verwenden, aber
ja, fürs Frontend, also für ihr...
Haben sie das nicht mal auf Scala irgendwie?
Nee, die API und die kompletten Backend-Geschichten laufen auf Scala und ich glaube, das, was da so an Webseite generiert wird, ist tatsächlich noch Ruby on Rails, wenn mich nicht alles täuscht. Schön.
Ja, auf jeden Fall haben sie Kiji oder wie auch immer, K-I-J-I, wie es ausgesprochen wird, eine verbesserte Ruby-Runtime rausgebracht. Und zwar bauen die da schon eine ganze Weile dran rum. Und im Grunde genommen haben sie eigentlich nur Probleme mit der Garbage Collection von Ruby. Die macht ja in 1.8 noch, und ich glaube auch in 1.9 immer so eine grottige Mark-and-Sweep Garbage Collection. Ja,
vor allem so Mark-and-Sweep, Stop the World.
Ja, genau.
Ich gehe jetzt mal also aufräumen, ihr anderen macht mal bitte nichts.
Wenn du eine Anwendung hast, die recht viel zu tun hat, dann verbringst du leider einen recht großen Anteil an Zeit im Garbage Collecten, beim Garbage Collecten. Und die haben jetzt eine Generational Garbage Collection da reingefrickelt. Hier bla bla bla. Ich glaube, sie kompakten jetzt auch mit und was halt so, ich sag mal, State of the Art mäßig schon ein bisschen näher an moderne Sachen rankommt.
Sag mal es mal so, sie sind jetzt auf dem Stand von vor 5 Jahren oder so, was bei anderen Sprachen so.
Richtig, das ist immer bei Ruby, also in 1.8 ganz schlimm, 1.9 wahrscheinlich noch genauso, aber zumindest haben sie ein paar Zahlen, so die üblichen HTTP-Requests pro Sekunde, Responses pro Sekunde gezeigt und sie sind also weit über allen anderen Ruby 1.8 Versionen. Weiß nicht, warum sie es nicht gegen 1.9 testen, eventuell, keine Ahnung. Es ist eigentlich schade, dass sie auf 1.8 noch immer rumhacken, weil es ist ja offiziell schon nicht mehr die offizielle Stable VM und die ist ja auch schon alt und man kann sie ja nicht in Ruhe lassen. Aber sie improvisieren da ein bisschen und am Ende ist ganz cool, sagen sie, ja, uns wäre es ja eigentlich auch lieber, wenn wir das Ganze auf 1.9 anwenden könnten.
Aber?
Und sie haben da auch vor, was zu machen. Also hier, ihre Version 0.11 ist much more performant in operatable runtime than die eine davor. Bla bla bla, fully generational version that would apply well to Ruby 1.9. Time will tell if we get to implement it. Also sie wollen wohl, aber eventuell lohnt sich's für die nicht. Und ja, das heißt dann nein. Aber im Grunde haben sie eine Ruby Enterprise Edition, die ist ja von den Fusion Guys gemacht wird, die auch den Passenger machen, den Webserver, der sich dann Apache und Nginx schön einklingt. Die haben sie ein bisschen hochgepimpt und mit einer schönen Garbage Collection. Also wenn man noch irgendwo eine alte Rails-Anwendung auf Ruby 1.8 laufen hat und dir mal so, ich sag mal, ein Drop-in-Replacement für die VM sucht, das ein bisschen schneller und besser mit Speicher umgeht. Kiji haben sie auf GitHub released, Open Source, alle freuen sich. Twitter.
Ja, ich meine, finde ich gut, wenn man dann große Anwendungen in Ruby geschrieben hat. Wird einen sowas, glaube ich, freuen. Wobei, ich würde da heutzutage tatsächlich eher auf JRuby oder so setzen.
Ja, das kannst du auch machen. Oder wobei, JRuby kannst du ja auch die C-Extensions jetzt seit neuestem richtig machen. Ja, das stimmt eigentlich. Aber das ist zumindest, ich sag mal, wenn du sehr, sehr vorsichtig updaten willst, dann ist das eine 1.8-kompatible Version, die schneller ist, ein bisschen weniger Speicher braucht. Und
ja, also quasi so ein Drop-in-Replacement.
Genau das. Jo. Das ist ja ganz nett.
Ja, Mike, ich habe gehört, bei HP gibt es was Neues.
Ja, HP, ehemals Palm. Und ich nenne es einfach jetzt weiterhin Palm, weil es auf palm.com gepostet wurde. Ha! Genau, da gibt es wieder...
Bauen die noch Smartphones?
Ja, da gibt es ein Developer-Device-Programm jetzt für ihr neues HP Veer, keine Ahnung.
Also ich würde es jetzt Veer aussprechen, so mit 2 E.
Klingt auf Deutsch schon so. Ja, genau, auf jeden Fall haben sie mal wieder so ein Developer-Device-Programm, wo du für irgendwie $280 dir dieses HP Veer, keine Ahnung, Telefon dir besorgen kannst, ist leider nur die kleine Version, also nicht der Pre 3, sondern nur die 800 MHz Mini-Variante von ihrem neuen Smartphone. Aber immerhin für Entwickler für $280 ist, schau mal, ein ganz ordentlicher Preis eigentlich dafür, dass es ein recht neues hier 5 Megapixel schieß mich tot Telefon ist.
Ja, und da ist Note drin, deshalb muss es gut sein.
Genau. das war eigentlich auch nur so als eingeworfen. Also wenn sich da jemand für interessiert, ich weiß gar nicht, ob es für Europäer offen ist, die halten sich da recht bedeckt, die sagen nur, schicken uns doch mal eine E-Mail, also auch gar nicht so mit groß, gib mal deine Daten ein, sondern einfach schick uns eine E-Mail, folgende Subject Line und dann kriegst du welchen Coupon und kannst dir das billig kaufen.
Okay. Es gibt da jetzt auch bald so ein Tablet damit, oder?
Gerade wollte ich sagen, ich warte jetzt eigentlich eher so auf diese Tablets, weil Telefon habe ich schon.
Ja. Genau, ja. Das dauert wohl auch, der Pre-3 dauert auch noch alles ein bisschen, aber den kleinen gibt es jetzt wohl schon bald für.
Die soll man hinmachen. Das kann doch nicht so, also ich meine, HP ist doch der größte.
Ja, die warten jetzt halt auch noch bis Android 3 voll draußen ist. Sind die nicht
der größte Computerhersteller der Welt oder sowas?
Ja gut, aber wenn dann irgendwie 2,5 Leute an WebOS arbeiten.
dann stellt man halt mal ein paar Leute ein. Also wo ist das Problem? Und die können doch jetzt nicht so wenig Kapazitäten haben, um das Ding nicht in hohen Stückzahlen. Naja, egal. Ja,
planned Availability this summer.
Ach. Ja.
Also wahrscheinlich nachdem iPad 2 und alle Android-Devices schon draußen sind, kommen die dann auch mal wieder in die Pushen und versauen
so wie im letzten Mal. Ich meine, das ist dann tatsächlich wieder das Problem. Wir haben da jetzt echt eine coole Software, eigentlich eine richtig coole Plattform und die versauen es, weil sie keine Devices mit rausbringen.
Richtig. Also,
ja, und wenn man dann halt den Trend verschlafen hat und alle Apps-Entwickler ihre Apps entwickelt haben und die Plattform außen vor lassen, dann ist halt auch vorbei. Dann kriegst du eh keinen Fuß mehr in die Tür, wie man so schön sagt. Das Lustigste die Woche fand ich, dass Forscher haben rausgefunden.
So, waren es amerikanische Forscher?
Diesmal waren es wahrscheinlich amerikanische
Wer
Forscher.
Wer hat die denn bezahlt?
Ja, das
waren es vielleicht sogar Analysten?
Analysten? Ich war bestimmt auch Analysten.
Forschende Analysten, gibt es sowas überhaupt?
Also bis vor kurzem war ich auch noch Analyst, stand zumindest in meiner Jobbeschreibung.
Oh. Hm. Okay, und hast du auch sowas analysiert hier? Nee, also
ich habe Tech-Support gemacht.
Also, wir können gleich wieder ein Flame War starten hier, das finde ich ganz, ganz lustig. Apple erzeugt religiöse Reaktionen im Gehirn von Fans. Das meinte ich mit Forscher haben rausgefunden.
Ich war jetzt gerade weiter unten.
Den wollte ich jetzt doch noch bringen, weil ich gedacht habe, das ist doch irgendwie, nach zweimal drüber nachdenken, fand ich das ganz witzig. Ja, also ihr seid alle religiöse Spinner, nur dass ihr es mal wisst.
Ja, also ja, Fanboys aber glücklich. Und ihre Software oder Hardware oder was auch immer.
Ja. Ja. Aber eigentlich wussten wir das doch schon immer, oder?
Ja, ich mein,
also nicht umsonst gibt es diese zigtausend Flame Wars in diesen IT-Foren, dass wir alle so ein bisschen verblendet sind. Also nicht alle, wenn du dich jetzt gerade nicht angesprochen fühlst, hey, ich wollte dir nicht auf den Tipps treten. Ich weiß, es gibt auch ganz normale Menschen unter du und ich und so hier unter uns.
Ja.
Aber es gibt auch viele Verrückte.
Ja, natürlich, und ich meine,
ich merke das auch immer, manchmal merke ich es auch bei mir.
Ja, ich meine, man hat ja dann immer so auch so...
Also nicht jetzt bei Apple, aber...
Moment, wo du Klarheit hast.
Ja, genau. In dem Moment denke ich, oh ja, da hast du wieder ein bisschen übertrieben.
Nee, ich meine, tatsächlich hat ja jeder seine persönlichen Präferenzen und will das, was er tatsächlich jetzt irgendwie einsetzt, auch anderen nahe bringen, weil das ist ja cooler Scheiß, weil ich nutze es ja, deshalb muss es ja cooler Scheiß sein. Und bei manchen artet es halt so ein bisschen aus, aber ich meine, das sieht man auch aus anderen Gegenden der Softwarewelt. Also ich meine, red mal mit dem Richard Stallman, dann wirst du auch wissen.
Habe ich gemacht, Mann.
Ja, ich weiß, darum sage ich ja.
Ja, da denkt man auch ein bisschen. Also
da denkt man dann auch, der ist religiös geprägt.
Generell vielleicht als Hintergrund, dass es waren.
Obwohl er ja total gegen Religion war.
Irgendwelche Briten, die da irgendwelchen Leuten irgendwelche Dioden an den Kopf gestöpselt haben und dann halt dieselbe Gehirnregion aufleuchten gesehen haben, wenn Leuten ein Apple-Produkt vorgesetzt wird und auch bei Leuten, die irgendwie so, im Gottesdienst irgendwie sich einen anschauen oder so.
Sich so einen Menschen anschauen, der da an so einem Kreuz hängt und blutet.
Ja, quasi.
Das sind die gleichen. Das ist toll.
Wie sagt das Felix immer, man braucht nur den richtigen Fetisch?
Richtig. Ja. Also Felix ist zwar auch hier, aber wir hatten für ihn kein Mikrofon. Darum ist er jetzt gerade irgendwie draußen und macht Dinge.
Genau, also war halt auch jemand langweilig irgendwie und dann.
Ja, aber mit dem religiösen Fanatismus, das setzt sich auch bei Nicht-Apple-Sachen durch. Also jedes Mal, wenn ich hier meine Nerf-Gun in die Hand nehme, dann
fühlst du dich wie Gott.
Oh ja.
Ja, sehr gut.
Gut. Schön, dass wir das geklärt haben.
Also related News.
Okay. Also um das jetzt mal ein bisschen klarzustellen, das ist ein Kinderspielzeug.
Das nicht mehr.
Ja, das nicht mehr, aber es war mal.
Ja, nee, da müssen wir jetzt auch auf Nerf
sagen. Ja, ihr könnt ja mal gucken, was so Nerf Guns sind mit F geschrieben hinten.
Richtig, das ist jetzt eine Nerd Gun, weil die gebaut wurde.
Genau. Ja. Nein, nicht in Apfelform.
Okay, jedenfalls alle religiöse Spinner hier.
Sehr gut.
Ich dachte ja, der Ingo will die ganze Zeit darauf raus, dass es demnächst Flame Wars geben wird, ob man denn eine URL-Zeile haben will oder nicht.
Das wäre aber auch...
Deshalb war ich leicht irritiert.
Nee, wäre auch gut, ja, Flame Wars darüber.
Wollt ihr eine URL-Zeile haben oder wollt ihr keine haben?
Ich will eine haben.
Ich will auch. Außer ich habe ein Netbook.
Also ich habe hier gerade keine auf meinem Netbook, weil ich so immer Vollbildmodus fahre,
also
weil ich sonst das Dock nicht lesen
tatsächlich
kann.
Ist ja so, dass die Monitore jetzt alle immer so widescreenig werden und dass man dann so von oben nach unten immer wenig Platz hat.
Ja, und oben dann halt solche Sachen stehen wie 1M3QLSPVWGTXY-LBEV und
nicht die ID von dem Dokument vorlesen.
Meinst du, sonst kommen die jetzt alle gleich drauf?
Die machen uns sonst alles kaputt. Okay. Nee, die kommen da eh nicht drauf, aber.
Höre ich jetzt auch auf.
Potenziell hat man immer zu wenig Platz. Also
immer.
Immer. Auf so kleinen Rechnern, wie ihr jetzt gerade habt, eher als bei uns, aber wir sind sogar richtig verteilt.
Ja.
Die Leute mit den großen Laptops, die sind hier und die Leute mit den Netbooks sind auf der anderen Seite. Gut.
Und es entwickeln sich Grabenkämpfe.
Ja.
Grabenkämpfe.
Also hier verläuft auf dem Tisch in der Mitte verläuft die Trennlinie zwischen Gut und Böse.
Richtig.
Ihr könnt euch jetzt überlegen, wer auf welcher Seite steht.
Also die helle und die halbtransparente Seite der Macht.
Sehr schön.
Ja. Jedenfalls haben Firefox und Chrome beziehungsweise deren Entwickler sich jetzt mal überlegt, ob man das mit der URL-Leiste nicht wegmachen könnte. Ich meine, es kam jetzt schon in neuen Release von Firefox, dass da Leisten weggefallen sind, damit man mehr Platz hat. Dann sind da
sozusagen ein Leistenbruch.
Sozusagen, ja. Dann sind da vor einer Weile schon bei der Einführung von Chrome die Tabs nach oben gewandert, beim Firefox 4 jetzt auch, dann hat man noch ein bisschen mehr Platz und jetzt hat man halt so die URL-Leiste, die da noch im Weg ist, mehr oder weniger. Jetzt ist halt die Frage, benötigt man die unbedingt, weil viele Leute klicken sich ja tatsächlich nur durchs Web, ohne jemals eine URL einzugeben.
Richtig. Und kannst du in Google deine Seite eingeben, die du ansurfen willst.
Genau, und dann klickst du da drauf und dann klickst du da auf den Action-Link und tatsächlich tippen ja relativ wenige Leute noch URLs ein.
Ja, ist ja auch bei vielen hier Smartphone-Tablets-Geschichten, da tippst du die halt ein und sobald du irgendwas machst, ist es halt wieder weg.
Ja.
Ja.
Und also ich finde die Idee ganz gut, mal drüber nachzudenken und das mal auszuprobieren.
Ja, warum nicht?
Momentan ist tatsächlich eine Erweiterung beim Firefox 4, die man mal ausprobieren kann. Die nennt sich irgendwas mit HD. Moment, das muss ich spicken. Und in einem Canary-Build von Chrome lässt sich das über so eine Config-Anweisung einstellen. Das Ganze nennt sich Less Chrome HD.
Oha.
So eine, Less Chrome.
Ja, so HD mit, weil.
Ja, weil alles HD ist.
Mehr Content und alles HD.
Alles HD.
Und so. Ich bin mal gespannt, wie sich das durchsetzt. Also die Sache ist, momentan tippe ich noch ganz gerne URLs selber in meine URL-Zeile ein.
Also ich sehe auch einfach ganz gern, auf welcher Seite ich gerade bin.
Ja, genau.
Ja, das ist dann tatsächlich halt so, wenn man das sehen will, dann kann man da auf das Tab draufklicken und dann geht da sowas auf und man sieht halt das. Aber
ja, aber es ist immer ein Klick mehr.
Ist halt auch so immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, gerade auch, wenn man feststellen will, benutze ich jetzt HTTPS oder nicht? Okay, da kann man noch irgendwo in der Seite oder so irgendwie so einen grünen
Button einblenden. Ich klicke auf einen Link und dann will ich wissen, lädt sich was neu, bin ich jetzt überhaupt noch auf der Seite?
Ja. Ja, besonders, ich weiß auch nicht, wie die damit durchgekommen sind, dass die das grün-rot machen, wenn irgendwie, keine Ahnung, Unmengen an Männern rot-grün blind sind. Und für die sieht dann jede Seite sicher aus. Das war bei Jenkins zum Beispiel, dem CI-Server, da haben sie blau genommen.
Da habe ich bis jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht.
Naja, nee, ich habe es auch. Ich habe erst nur die ganze Zeit gedacht, warum ist bei Jenkins, wenn man ein Greenboard hat und alle Tests durchkommen, ist das blau? Und dann liest es halt mal nach und so, ja, weil viele Leute rot-grün nicht so richtig unterscheiden können. Und,
Das ist tatsächlich ein Problem, ja.
Ja, deswegen, rot-grün-blinde Männer werden diskriminiert von Browsern-Herstellern. Ich kann es jetzt sehen, von daher ist mir egal.
Ich muss da an Momo sein T-Shirt denken.
Ah ja.
Du kennst das?
Ja.
Ja. Ich glaube, das wollen wir nicht weiter ausführen, aber es ist eigentlich ganz lustig, weil die Leute, die es angeht, es nicht lesen können.
Das ist so grün.
Ja, das ist so ein Testbild, was man so kennt, um festzustellen, ob du rot-grün bist. Und da steht halt Fuck the Colorblind drauf, sodass man es
Das ist gemein.
Ja. Aber die Leute können es ja dann nicht lesen, deshalb fühlen sie sich nicht angegriffen.
Ja, nein.
Oder so.
Themen.
Oder so ähnlich.
Also ich habe jetzt am Wochenende mal, weil der Hades da irgendwie so mit so dicker Hardware rumgebastelt hat.
Das war nicht nur ich. Ich bin da nur liederlicher armer Mitläufer.
Genau, also Hades und Chef, der jetzt gerade nicht hier ist, der da gerade draußen rumwuselt, die haben...
Der mit dem Handtuch?
Nein. Ja. Das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal.
Das ist kein Alleinstellungsmerkmal, tatsächlich. Die haben am Wochenende da rumgewerkelt und dann habe ich so mal den Hades dazu gezwungen, hier in die Sendung zu kommen, um was darüber zu erzählen. Was habt ihr denn da gemacht, Hades?
Wir meinen Bitcoins.
Was ist denn das? Also Coins. Was?
Meinen oder Bitcoins?
Was?
Meinen oder Bitcoins?
Was ist denn meinen?
Ja, ich erzähle lieber mal, was Bitcoins sind.
Ich glaube, wir fangen mal an zu erzählen, was Bitcoins sind und dann, wie man sie meint. Oder was das überhaupt
bedeutet. Ich finde, wir sollten es Bergwerkt
Wie man sie bergwerkt.
Ja, okay, wir bergwerken.
Also Bitcoin, man kann sich jetzt ein bisschen darüber vorstellen, irgendwie geht es um Geld.
Ja, es ist eine Währung.
Bit, also es geht irgendwie um digitales Geld.
Es ist eine kryptografiebasierende Währung.
Eine kryptografiebasierende Währung.
Ja, okay, also es basiert alles auf SHA-256-Hashen. Mhm.
Das heißt, du kannst mir jetzt Geld geben in verschlüsselter Form.
Nicht wirklich.
Das Geld ist ja nicht verschlüsselt in dem Sinne, sondern du hast kryptografisch eine Bitsequenz erzeugt, die gewisse Bedingungen erfüllt und dann als Geld eingesetzt
wird. Okay, fangen wir erstmal davon an, was ist es denn überhaupt und wofür ist es gedacht?
Also erstmal ist Bitcoin eine digitale Währung, da gab es ja schon einige, nur hat es jetzt hier ein paar Unterschiede. Und zwar Bitcoin ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk, sprich es gibt keine zentrale Stelle, die irgendwie die Münzen ausgibt. Und es gibt damit auch keine zentrale Stelle, die Münzen zerstören kann.
Wieso, was gab's schon? Also ihr denkt jetzt so an PayPal-Flutter-Zeug oder was gab's an?
So andere digital basierende Währungen, die ich jetzt so jetzt.
Also nichts Bekanntes wirklich. Bitcoin ist jetzt so das Erste, was auch mal entsprechend gut funktioniert und
Okay, also ich habe weder irgendwelche Vorgänger gehört noch Bitcoins bisher.
Also man kennt es vielleicht aus Science-Fiction-Romanen oder so, also ich glaube gerade so dieses Cyberpunk-Genre ist da relativ bekannt dafür, dass es schon so zumindest Beschreibungen von so einer digitalen Währung gibt. Ist das so richtig?
Also generell, das Problem ist ja, dass alle Währungen, die wir so bisher haben, Euros, Dollars, Yen, die sind alle erstmal entweder unter den Fittichen von irgendeiner Zentralbank oder von irgendeinem Staat. Und es ist hin und zu, ja, es ist eigentlich bei manchen Währungen ganz gut, dass der Staat sagt, ja, diese Papierscheine, die wir hier ausgeben, die stehen für so und so viel. Früher der Dollar war an Goldpreis zum Beispiel gekoppelt, weil es halt recht unpraktisch ist, immer so einen kleinen Goldbarren mit sich rumzutragen. Oder weil es einfach nicht geht, dass du Gold so klein zerschnippelst, dass da irgendwie 5 Euro draus werden. Und so waren Währungen halt früher. Da gab es dann einen Staat, der hat gesagt, wir drucken die Dinger und wir stehen dafür gerade, dass jeder von diesen Geldscheinen, wo 5 draufsteht, so und so viel wert ist.
Und ganz früher davor war das tatsächlich das,
genau, und das
Metall war so und so viel
genau,
wert.
Genau, und vorher gab es dann
5 drauf.
Ja, Metall war ja dann schon mal auch schon so eine Abstraktion. Ganz früher, es geht ja prinzipiell nur darum, Währungen erleichtern ja einfach den ganzen Handelsprozess, dass du keine Hühnchen mit dir rumschleppen musst. Und dann sagst, hier, ich habe ein Hühnchen, gib mir doch mal irgendwie eine halbe Kuh. Und
wäre ein guter Tausch.
Ja, wäre ein guter Tausch in dem Fall. Und Währungen, ja, das ist ja so das
Prinzip.
Vielleicht
war es ein fettes Hühnchen.
Oder Hühnchen sind gerade deflationär sehr beliebt.
Richtig. Man kann ja auch Hühnchen aufpusten und inflationieren. Nee, aber
Gummihühnchen?
Wahrscheinlich. Ja, das ist so die eine Sache. Da hast du eine Währung und was eine Währung sein soll, auch noch im Gegensatz zu Hühnchen, die Währungen kannst du wunderbar über längere Zeit lagern, ohne dass die kaputt gehen. Hühnchen gehen hin und wieder mal kaputt. Das ist dann doof, weil dann ist
es einmal... Außer
die Gummihühnchen, die könnte man auch als Währung einsetzen wahrscheinlich. Aber das Problem ist...
Benutze Gummihühnchen auf Drahtseil.
Genau, und dann hättest du damit auch schon das zweite Problem gelöst, nämlich, dass du eine Währung auch teilbar haben willst. Du willst ja nur einen kleinsten Einheit haben. Wenn du Gummihühnchen hast, kannst du es in 2 halbe Gummihühnchen zerteilen. Mit echten Hühnchen ist das auch möglich, aber ungut, da verliert sich der Wert ein bisschen.
Es sei denn, ich will es gleich
genau,
essen.
Genau, und das ist so...
Aber ich krieg an diesen komischen Bräulerständen immer nur
richtig,
halbe Hähnchen.
Richtig, aber die sind nicht so viel wert wie ein ganzes Hähnchen durch 2. Währungen, ne? Und das ist ja eine ganz nette Sache. Das Problem ist, dass wir aktuell die Währung schon meist von irgendeiner Regierung oder irgendeiner Bank unter den Fittichen stehen. Und die kommen dann auf die Idee, dass sie einfach sagen, ja, wir drucken jetzt einfach mal mehr. Und sowas machen die Amis recht gerne, weil die meinen, ja, unsere Wirtschaft muss wachsen, wir brauchen da mehr,
und
mehr Geld quasi.
Und Schulden haben.
Genau, und das ist auch eine nette Art, um Schulden irgendwie so auszugleichen, einfach ein bisschen mehr Geld druckt, kommt ein bisschen Inflation auf. Können natürlich nur die Amerikaner, weil das so die Handelswährung ist, weil wenn du das mit Euros machst und die Euros dann im internationalen Handel am Dollar gemessen werden, dann ist das irgendwie doof, weil dann kann auf einmal der Dollar
mehr Euros. Wenn du den Euro inflationierst, dann wird das wieder interessant, weil dann die Ausländer wieder bei uns kaufen, also die Nicht-Europäer, und dann...
Genau.
Es ist einfach ziemlich viel Voodoo-Magic in dem Finanzmarkt.
Aber in Sachen Inflation und Deflation, da sieht man ja mal wieder, dass es jetzt diese zentrale Instanz, die jetzt sagt, wie viel das Geld wert ist, die gibt es ja in dem Sinne gar nicht, weil die sagen ja nicht, wie viel es wert ist, sondern das hängt immer von den Umständen ab oder von, ja, also im Endeffekt, wie sehr die Leute dran glauben und wie es gerade der Wirtschaft geht und so.
Genau, das, also richtig. Es gibt natürlich auch Staaten, die das einfach sagen, also früher die Amis haben mal gesagt, das ist so und so viel Gold ist der Dollar wert, dann gab es diesen Golddollar. Ja. Genau, aber das will man so im Normalfall auch gar nicht, weil man nie weiß, wann welche Regierung auf die Idee kommt oder welche Bank auf die Idee kommt, nämlich die Zinsen zu erhöhen oder erniedrigen. Und das ist alles recht nervig, besonders wenn Banken dann immer noch auf die Idee kommen, dass sie irgendwie, keine Ahnung, Gebühren verlangen, wenn du irgendwie Geld hin und her schicken willst und die da immer sich ein Stück abschneiden.
Das hast du bei Bitcoin auch.
Das hast du bei Bitcoin auch, aber berechenbar und nicht so, wir verlangen jetzt 12% und dann alle so, hä? Und dann, ja, Pech. Genau, das war so mal die Einführung, was ist denn eine Währung, nur weil wenn man darüber redet, ist glaube ich ganz gut, mal zu wissen, wo man denn steht.
Ja,
und da kommt jetzt Bitcoin. Und was macht Bitcoin denn anders? Wieso? Banken und PayPal und...
Also wie gesagt, Bitcoin ist eigentlich ein riesengroßes Peer-to-Peer-Netz.
Mhm. Kenne ich von Filmen und so. So
ausfilmen.
Downloaden.
Ausfilmen.
Ja. Mhm. Und im Endeffekt einigt sich das Netzwerk darauf, was denn jetzt gerade so Bitcoins wert sind. Das wird auch durch Handel bestimmt. Es gibt da verschiedene Trading-Portale
zu. Das Netz hat ja damit jetzt nicht wirklich viel zu tun.
Das
Netz bestimmt, wie viel Bitcoins vorhanden sind.
Ja, und es gibt da so eine Zahl, die ist im Netz akzeptiert als den Wert, den du für einen Block, da kommen wir gleich noch drauf, an Bitcoins bekommst. Also wie viele Bitcoins generiert werden, ist bekannt. Und die werden eben durch Rechenzeit generiert. Und man muss halt Arbeit reinstecken, um die zu erstellen.
Also man kann das auch nicht beliebig viel machen, sondern nur so viel, wie man halt auch rechnen kann.
Genau.
So.
Da gibt es dann verschiedene Ansätze, um die zu, sagen wir mal, Bergwerken.
Richtig.
Was ist jetzt noch so Alleinstellungsmerkmal? Bitcoin selber, wie gesagt, Peer-to-Peer, und es ist alles öffentlich einsehbar, allerdings anonym. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt dem Flydie irgendwie Geld rumschieben will, dann generiert Flydie einen Hash und dann über...
Hash klingt Hash. So wie...
Ja. Sagt der Mann, der
Bob
Shakespeare
Bill.
Sagt.
Ja, ja. Sagt der Mann, der Shakespeare nicht aussprechen kann. Anyway. Ja, er generiert halt eine Hash-Adresse, an die überweise ich dann Geld. Das ist dann die Transaktion. Und die wird dann durch
echtes Geld jetzt.
Bitcoins.
Bitcoins.
Okay. Was ja auch eine Währung ist.
Also Bitcoin wird wiederum in anderen, in Anführungsstrichen, echten Währungen gehandelt und erhält dadurch Wert. Und du kannst natürlich auch Dinge mitkaufen und dadurch erhält es auch einen Wert.
Ja, wie löse ich denn jetzt Euro in Bitcoin ein?
Dazu musst du jetzt ein Trading-Portal benutzen, wie zum Beispiel
Mt. Gox. Dollar in Euros einlöst.
Gibt es sowas schon?
Ja.
Da gibt es schon ein paar. Okay. Und da wird insgesamt, ich glaube, im letzten Monat oder so wurden da schon... Ich habe jetzt die Zahl, aber ich glaube so 100.
Das heißt also,
da wurden schon mehrere Millionen US-Dollar umgesetzt insgesamt.
Okay, das heißt also, kann ich zu meiner Hausbank gehen oder wo gehe ich jetzt hin?
Es gibt da so Trading-Portale im Internet, da kann man praktisch gegen PayPal oder gegen,
okay.
Es gibt auch so
Portale. PayPal hat es jetzt zugemacht.
Es gibt auch so Portale, da kann man dann irgendwie erst normales Geld in Linden-Dollar eintauschen, das von Second Life und dann Linden-Dollar in Bitcoins.
Ja, du kannst auch ganz normale Banküberweisungen machen.
Also ich schicke da irgendwie Geld hin.
Genau, so eine
europäische. Du überweist Geld an irgendjemand in Frankreich und der generiert daraus Bitcoins für dich.
Gut, okay, dann hast du also diese Bitcoins. Wie kommen die jetzt zu Flydie?
Flydie generiert die Hash-Adresse. Und ja, ich habe die Bitcoins auf meiner Hashadresse und ich sage, so viel Bitcoins von dieser Adresse, die mir gehört, was ich dadurch bestimme, dass ich den Private Key zu dem Wallet habe.
Richtig. Also es ist eine ganze asymmetrische Kryptografie. Also genau. Wenn er sagt, er generiert eine Hashadresse, dann generiert er einen Public-Private Key-Pair. Mhm. Der Public Key ist halt dann, wird quasi durch den Hash repräsentiert. Er sagt dann, das bin ich. Und dann ist er
genau,
das
müsstet ihr dann wieder über eine andere Leitung noch abklären. Also ihr telefoniert vielleicht oder schreibt euch einen Brief.
Das ist ja tatsächlich so, er will mir Geld geben.
Und ja, aber er muss du musst ihm ja deine Hashadresse
analog zu einer Kontonummer musst du halt irgendwie mitteilen.
Ich muss ihm halt auf irgendeinem Weg mitteilen, so wie ich jemandem anderen meine Kontonummer mitteilen würde. Und die Sache ist die, dadurch, dass alles, was so in dem Netz passiert, ja auch dem ganzen Netz schon bekannt ist, mehr oder weniger, muss Hades in dem Fall jetzt nur noch sagen, er möchte mir so und so viel Bitcoins vermachen und diese Transaktion erstellen und die signieren. Und das bekommt dann der Rest des Netzes mit und sagt, okay, ich habe diese Transaktion gesehen, das sieht korrekt aus, da signiere ich jetzt auch mal drüber.
Ja.
Und somit hast du dann praktisch die Transaktion. Sorry,
also die Transaktionen propagieren dann durch das Netz, da entstehen dann sozusagen Signierketten, wo dann die Signatur von mir und jemand anders, die wird dann wieder zusammengefasst und signiert und das rippelt sich dann so durch das komplette Netz durch. Und dadurch entsteht dann sozusagen ein Vertrauensnetzwerk, wo dann sagt, ja, also mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit habe ich gesehen, dass die Transaktion wirklich stattgefunden hat und korrekt ist. Und wenn dann viele, viele Leute sagen, ja, ist okay, dann kannst du davon ausgehen, dass die Überweisung oder halt der Transfer wirklich stattgefunden hat.
Es ist auch so, dass das im Netz, also jede Transaktion kann quasi von jedem Client auch mitverfolgt werden. Aktuell ist es, glaube ich, auch noch so, dass jeder Client jede Transaktion mitkriegt.
Das wird wohl auch so
bleiben. Es gibt Optimierungen, dass nicht jeder alles mitkriegen muss und dass es halt...
Ja, du musst nicht die komplette Kette runterladen.
Genau, richtig. Also da ist auch die Sache, jeder kann immer alles sehen und das komplette Netz besteht im Grunde eigentlich nur aus Transaktionen. Ja. Am Anfang kriegst du dann halt irgendwo deine Bitcoins her, indem du dich von jemand kaufst, der vielleicht schon welche hat, oder indem du welche bergwerkst, also meinst.
Ja.
Und alles, was danach folgt, ist eigentlich immer nur noch so ein Hin- und Her-Geschiebe. Also es gibt im Grunde keine Kontostände so per se, sondern alle Transaktionen werden einfach nur aufgefasst. Also man weiß am Anfang, wenn einer noch nicht bekannt ist, hat er halt nur Bitcoins. Und dann, um deinen Kontostand selber rauszukriegen, lädst du dir einfach alle Transaktionen runter, die bisher existiert haben. Und schaust, wo da deine Adresse drin vorkommt und sagst dann am Ende, ah ja, okay, ich habe hier 5 Transaktionen, die von allen anderen beglaubigt wurden und da wurden mir 5 Mal ein Bitcoin geschenkt, also habe ich Kontostand 5 Bitcoins.
Ja. Aber können wir jetzt nochmal zu dem Beispiel zurückgehen, also Hades schickt Pfleidi Geld, also wir waren jetzt
der Witz ist ja, ich schicke nicht ihm Geld, sondern eine Adresse, auf die er Zugriff hat, Geld.
Genau, okay, also die Daten gehen jetzt da, die pflanzen sich jetzt da irgendwie durchs Netz. Mhm. Viele Leute bestätigen irgendwie, sie haben die Transaktion gesehen und die ist wahrscheinlich dahin gelaufen. Und wenn das jetzt bei dieser Hash-Adresse ankommt, dann hat Flydi, wenn er sich das anguckt, quasi, keine Ahnung, stell dir vor, du hast ihm 100 Bitcoins geschickt, dann 100 Bitcoins. Genau.
Was dann warum gerade jetzt so 500 lachen? Euro wären.
Das wäre so 700 Euro aktuell.
Ist das so? Ja, hat man irgendwie mal so ein paar viel. Cent angefangen, aber ja, also Bitcoins im Moment erleben gerade noch, werden sehr gefragt.
Okay, das heißt also, es gibt täglich auch Umrechenkurse oder was?
Ja, richtig, also ja, die genau. Entscheiden sich auch durch Angebot und Nachfrage eben auf den Trading-Portalen.
Also so wie bei allen anderen Währungen auch.
Das ist im Moment alles noch ein bisschen instabil, da es noch sehr wenig automatisiertes Trading gibt im Moment.
Also du meinst den Kurs?
Ja, ja, also der Kurs schwankt im Moment schon sehr stark. Also der ist mal auf 9 Dollar, das Bitcoin oben fällt dann wieder auf 5 Dollar runter.
Aber das ist ja Tor und Tür für Spekulanten geöffnet.
Natürlich, ja. Natürlich. Das ist auch explizit gewünscht, weil je mehr Leute natürlich anfangen automatisch zu traden, umso stabiler wird die Fluktuation.
Genau.
Genau, irgendwann hat sich dann halt ausgeglichen und dann gibt es so diese riesigen Schwankungen auch nicht mehr.
Also wenn man da vergleicht, jetzt ein sehr beliebtes Trading-Portal, Mt. Gox, also mtgox.com, schwankt zwar sehr stark, aber auch sehr feingranular. Und wenn man das dann mit anderen Trading-Portalen, die es gibt, vergleicht, da sind dann sehr wenig Sprünge pro Zeiteinheit. Allerdings sind die Sprünge sehr unvorhersehbar. Also es kann mal sein, dass die da 50% hochspringen, direkt wieder 50% runter, und das ist irgendwie sehr...
Wobei es jetzt über die letzten paar Tage, also waren es immer so, keine Ahnung, $6, Minimum $7, ja, irgendwie so,
ja, also Maximum oder so. Hat es mal wieder so ein bisschen Sprung gemacht und ist jetzt knapp bei $7.50.
Ja, das soll noch ein bisschen hochgehen, dann, ja, dann habe ich wieder Gewinn gemacht.
Ja, ja, sehr schön.
Okay, also das heißt, jetzt hat Flydie die Sachen auf seiner Bitcoin...
Man nennt das Wallet.
Man muss auch...
In seinem Wallet, ja, also in seinem Brief.
Genau.
Brief,
ganz kurz, weil ich noch zwischendrin habe, weil du gemeint hast, er schickt es an ihn. Bitcoin ist eigentlich nicht so, dass du an jemand schickst, also du kannst es dir nicht vorstellen wie eine E-Mail, die irgendwann ankommt, sondern im Grunde schreit er einfach nur ins Netz raus. Er würde dann sagen, ich überweise der Adresse abc.de ein Bitcoin, gezeichnet ich.
Ja, und dann sagen alle ja.
Und dann sagen alle ja. Und der andere startet dann seinen Client, und der Client lädt sich dann von allen anderen Clients, die so im Netz sind, die Transaktionen runter, die so in der Zwischenzeit stattgefunden haben. Und wenn er dann irgendwann seinen Namen in der Transaktion sieht, dann merkt er, oh, mir hat wohl jemand Geld überwiesen, und nimmt das, genau, dann so zur Kenntnis. Cool. Also es ist nicht wirklich peer-to-peer, dass es von einem zum anderen durchgeht und dann ist es weg, sondern du schreist es ins Netz rein, und das Netz ist quasi so dein Kontobüchle.
Das Netz gibt es wieder. Also es wäre jetzt ungefähr
so ein bisschen wie bei DHT, da sage ich ja auch...
Es ist eine DHT.
Ja,
okay. Ja, also... Da das auf können die wir vielleicht nochmal ganz. Eigenheiten können wir nochmal ein bisschen.
Okay, dann, okay, dann bleiben wir erstmal nochmal bei dem Beispiel. Okay, du hast jetzt da irgendwie, du weißt jetzt, du hast 100 Bitcoins und dann kannst du jetzt wieder zu so einer Transferstelle gehen und dir, genau, das in echtes Geld umtauschen. Und
ja,
dann
hättest du es ja wirklich. Oder du kannst es an irgendeinen Händler zum Beispiel schicken. Genau. Es gibt Händler, die, keine Ahnung, Webhosting gegen Bitcoins anbieten oder Socken.
Oder Design, ja, Alpaka-Socken kannst du kaufen.
Also Socken. Okay, also es gibt auch schon Leute, die das, ja, als Geld akzeptieren.
Ja, quasi. Du kannst auch der Electronic Frontier Foundation eine Spende in Bitcoins zukommen lassen.
Ja. Und das Coole an dem Ganzen ist, dass es auch sehr, sehr einfach ist, das Ganze irgendwo einzubinden. Also es gibt LibBitcoiners, oder ich habe keine Ahnung, wie es heißt.
Also es gibt Open Source.
Der offizielle Client ist in C geschrieben, mit WX Widgets als Oberfläche, läuft Windows, Linux, Mac und hat eine REST-Schnittstelle mit JSON-Abfrage, und da gibt es dann jede Menge Bibliotheken. Also wenn du irgendwann mal vorhast, dir einen Shop zu schreiben, der Bitcoins annimmt, ist es im Grunde nicht mehr als einen Bitcoin-Client laufen lassen und per Webschnittstelle mit dem zu kommunizieren und einfach zu sagen, gab es eine neue Überweisung für mich, und wenn ja, dann weißt du, woher die kommt. Und es ist also wesentlich einfacher, das einzubinden als irgendein Credit Card Payment System oder eine, ich meine, ich weiß gar nicht, ob du überhaupt die Möglichkeit hast, mit einer Bank so normal zu kommunizieren.
Ja,
gibt's. So automatisiert. Ich meine, du kannst da dieses, wie heißt, HBCI oder so machen.
Aber das ist dann
aber
auch
das
nur
ist ein
so
riesiger Frickelscheiß und ja, ändert sich von Bank zu Bank, ja, und Bitcoin ist total einfach, kann jeder einbinden.
Super. Und das Ganze ist Open Source, also sowohl diese...
Klar, mehrere Open Source Implementierungen, also die offizielle in C. Google hat einen Bitcoin Library in Java. War so, also nicht offiziell, sondern war so ein 20% Projekt von einem Googler. Die haben da was veröffentlicht, der das Ganze macht, und gut, implementieren ist ein bisschen Krypto, aber ja,
da gibt's wenn ja man auch lustig Lips, ist.
Ja. Genau, richtig. Also im Normalfall, was es so gibt für die ganzen Skriptsprachen, sind halt Wrapper um den Webservice, den die originale Bibliothek bereitstellt. Genau, das ist schon mal einer der Vorteile. Also wenn du dann so einen Shop einbinden willst, dann ja, sau einfach. Total gut. Mhm. Und aktuell gut ist natürlich noch das Trading ein bisschen ein Problem. Also wenn du sagst, ich will 3,50, dann musst du halt immer deine Preise updaten, was noch ein bisschen nervig ist, aber das sollte auch in, ich sag mal, nächsten paar Monaten, wenn es so weiterläuft, sich ein bisschen.
Also es geht jetzt schon ein bisschen steil nach oben, so wie das jetzt klingt bei, ja, euch. Also
ja,
da,
ja, wobei das Coole an dem System ist, dass es, also wir haben ja gesagt, Leute können sich Bitcoins generieren auch. Weil irgendwo müssen die Bitcoins ja herkommen. Es kann ja nicht irgendwie am Anfang alle an eine Person gehen und der ist dann irgendwie der Bitcoin-Mensch, von dem du irgendwie dein Zeug kaufen musst. Sondern wir haben ja erwähnt, dass die diese Bitcoins quasi alle aus Transaktionen besteht, die signiert werden. Und es ist in dem System so vorgesehen, dass man am Anfang, wie es am Anfang auch mit Gold der Fall war,
richtig,
dass du das einfach...
Mining.
Genau, Mining. Du kannst es dir einfach ausbuddeln.
Bergwerken?
Jo. Ja, du, Bergwerken. Es kostet ein bisschen Arbeit, aber du kannst dir einfach Gold quasi aus dem Boden holen oder Bitcoins quasi aus dem,
wie mache ich
aus
das?
Dem Äther saugen. Ich weiß nicht, da kann Hades ja wahrscheinlich noch ein bisschen...
Genau, also ihr habt das gemacht, ne?
Wir machen das
gerade. Oder ihr macht das gerade. Ja. Ihr habt also irgendwas zusammengebaut und das... schürft jetzt Gold.
Genau, sozusagen. Also was da gemacht wird, das ist jetzt auch wieder ein Prozess, da hat halt das Peer-to-Peer-Netzwerk und das Protokoll schreibt vor und alle halten sich dran, weil sich eben jeder selber kontrolliert, dass da bestimmte spezielle Hashes, also Blöcke, gesucht werden. Weil jede Transaktion...
Da ging der Lüfter vom Tonstudio an.
Ja, ja, weil die ganzen Transaktionen werden an Blöcke angehängt. Und alle Blöcke hängen wiederum in einer Kette.
Die sogenannte Blockchain.
Genau, die Blockchain.
Richtig.
Und eben die Blöcke, die bedürfen einer bestimmten Annahme, dass die eine bestimmte Anzahl Nullen vorne dran haben und also in dem Hash.
Wie war das? Der Hash von dem Hash von dem Hash von dem Block oder so? Oder also mehrfach hintereinander gehasht, muss irgendwie kleiner als eine bestimmte Zahl sein.
Genau, also du machst dann einen SHA-256 von einem SHA-256 von irgendwas.
Richtig.
What?
Ja.
Also richtig. Man muss das brute forcen.
Genau. Und das ist eben das, was Zeit kostet. Da wird vom Netzwerk vorgegeben, dass die Schwierigkeit, um jetzt den nächsten Block zu berechnen, eine bestimmte Zahl ist. Die basiert wiederum auf der Gesamtrechenleistung, die gerade von allen Leuten aufgebracht wird, die Blöcke bergwerken.
Richtig, das kriegt man dann daraus raus, wie alt der letzte Block war quasi. Mhm. Also wenn der letzte Block erst eine Minute alt ist und jemand schon einen neuen gemacht hat, dann muss da irgendjemand sehr viel, sehr schnell nachgedacht haben.
Genau.
Und dann denkt sich das Netz, oha, jetzt geht's aber schnell. Und dass für jeden Block irgendwie so eine gewisse Anzahl an Bitcoins gibt. Ich glaube, was waren es, 50 oder so?
Im Moment kriegt man noch 50 Bitcoins pro generierten Block, wenn man der Erste ist, der den Block findet. Das wird dann auch nach einer vorab bekannten Anzahl Blöcken wird es halbiert und dann wird es wieder halbiert, bis es dann immer weniger wird gegen Ende. Mhm. Und auch eben die Rate, in der die Blöcke generiert werden, wird angepasst, indem eben das Difficulty Level alle N-Blöcke hochgesetzt wird. Ja,
genau.
Wird.
Und da muss man halt, kann man sagen, das Schwierigkeitslevel bei dem Generieren von so einem Bitcoin ist dann eben, wie viele Nullen müssen da stehen, bevor mal jetzt irgendwie eine Zahl kommt. Also man muss dann halt tatsächlich das, also so Blöcke zu Bruteforcen, die dann schon gehasht Nullen ergeben, ist schon relativ schwierig. Und dann auch noch eine große Anzahl von Nullen macht das Ganze noch schwieriger. Und je kleiner die Zahl dann im Endeffekt werden muss, die dieser Hash ergibt, je schwieriger wird's.
Ja, du spielst also da so ein bisschen Lotto. Also du hast da quasi die Zahlen, die kleiner als die Vorgabe sind, die willst du haben, wenn es ein gültiger Hash ist und kleiner.
Ja.
Und es gibt diesen, die größer sind. Und das ist eben die Difficulty, wie viel Platz du hast, genau, um da mit deinem Hash reinzutreffen.
Genau, und was wird da jetzt genau gehasht? Also man nimmt die ganzen Transaktionen, die so seit dem letzten Block passiert sind und bündelt die,
du
oder?
Du nimmst den Hash des vorherigen Blockes. Aha. Plus...
also 256 Bit lange Zahl.
Genau, plus ein paar Bit, die von dir festgelegt werden.
Genau.
Das wird dann gehasht.
Okay.
Und daraus steht dann hoffentlich mit einer sehr kleinen Wahrscheinlichkeit der neue Block.
Okay, gut. Bedeutet, irgendwann hat am Anfang einer einfach mal so einen Block sich ausgedacht.
Genau.
Und dann gesagt, so, und der Nächste, der Bitcoins will, der muss mir eine Zahl nennen, die zusammen mit meiner Zahl gehasht zwei Nullen vorne hat. Am Anfang war es dann einfach, dann waren es zwei Nullen, das kriegst du dann irgendwie ein paar Minuten raus. Und dann hat er das gemacht und dann hieß es, ja, das System gibt dir nun ein paar Bitcoins. Glückwunsch.
Ja, und das ist auch alles im Netzwerk sozusagen, da herrscht Einigkeit. Und es wird dann von allen Clients im Netzwerk bestätigt, dass jetzt derjenige, der den erzeugt hat, als erstes, eben halt die 50 Bitcoins bekommt.
Das ist doch eigentlich nur Rechenpower rausblasen.
Richtig. Ja.
Richtig.
Aber also das Ganze macht das System halt auch sicher. Also, weil du kannst halt nachprüfen, ob das da wirklich jetzt 5 Nullen vorne hat. Das kannst du in einer halben Sekunde problemlos Mistmaschine machen.
Die Rechenoperation, das nachzuprüfen, ist trivial, aber das erstmal zu erzeugen, ist sehr schwierig. Was ja bei so einem Kryptosystem sehr wichtig ist, dass man das nicht einfach fälschen kann.
Ja, gut, aber gibt es irgendeinen Grund, warum man diese Operation jetzt macht, außer dass man Geld verteilt?
Ja, dass nee, man die Geld Operationen verteilt, machst du, dass du die 50 Bitcoins bekommst.
Ja, gut, aber gibt es noch einen anderen Grund oder ist das einfach nur, wir wollen irgendwie Geld generieren?
Nee, das ist tatsächlich so.
Also heißt, kann ja sein, man muss die Maschine anlassen, damit sie ein Teil dieses Netzwerkes ist. Und,
ist auch nett, wenn du das machst, aber du kannst ja auch einfach so anlassen, ohne zu meinen.
Genau, deswegen frage ich ja, könnte ja sein, ja, die brauchen mehrere Leute, die jetzt als Node fungieren, weil sonst nicht genügend da wären oder so, dann würde ich es ja noch verstehen, aber das ist jetzt tatsächlich nur...
Also man kann das ein bisschen so vergleichen, wie mit früher waren Währungen an Goldreserven gekoppelt. Das heißt, du durftest nur so viel Währung in Umlauf geben, wie du in Gold eingelagert hattest. Ja. Und so ähnlich ist das auch, nur dass du jetzt halt statt Gold Rechenleistung investierst, dass praktisch deine Währung, die im Umlauf ist, durch ausgegebene Rechenleistung gedeckt ist.
Ja, aber die nichts bringt für das System.
Doch, ja, das ist halt die Basis
der Währung. Halt, das ist halt die Basis der Währung, weil wie würdest du sonst so eine digitale Währung generieren, die...
Und außer, ja, es bringt schon was fürs System, die, also ich habe es jetzt gerade nochmal nachgelesen, also der Block, den du da, also der Hash vom vorherigen Block, besteht aus den gesamten Transaktionen in diesem Block. Also jeder Block bekommt irgendwann einen Hash. Und dieser Hash wird quasi über alle Transaktionen in diesem Block gebildet durch den sogenannten Merkle Tree. Das verwenden verteilte Systeme oft, um Änderungen in zum Beispiel verteilten Datenbanken festzustellen. Ist eine ganz coole Sache, weil mit diesem Hash stellst du quasi sicher, dass alle Transaktionen, die da drunter kommen, die sind festgelegt. Bedeutet jemand, der so einen Block-Hash berechnet mit so einer gewissen Schwierigkeit, der gibt dem System dadurch gleichzeitig eine Möglichkeit zu beweisen, welche Transaktionen zu dem vorherigen Block gehören. Bedeutet, wenn einer einen neuen Block gefunden hat und gesagt hat, ha, ich habe herausgefunden, wie ich 5 Nullen mit der vorherigen Hash-Kombination zusammenpacken kann, dann meißelt er quasi alle vorhergehenden Transaktionen in Stein und sagt, diese Transaktionen waren valide, alle im System haben sich darauf geeinigt, die sind passiert. Und dadurch bist du quasi ein Teil des Systems, in dem du einfach die Transaktion bestätigst, quasi, auf die sich das System geeinigt hat. Und so könntest du quasi auch, indem du dich an diesen Blöcken entlanghangelst, das System vom Ursprung bis zum aktuellen Punkt quasi auch nachvollziehen. Dass du dann weißt, aha, am Anfang hat sich einer halt irgend so ein Hash ausgedacht, dann kamen die ersten Transaktionen und dann nach so und so vielen Transaktionen hat man wieder einen neuen Hash darüber gebildet und jemand hat sich quasi den in Stein gemeißelt, indem er herausgefunden hat, dieser Hash plus meine Superzahl gibt 2 Nullen vorne. Und so weiter und so fort. Und das ist dann quasi so diese riesige Blockchain, die quasi festlegt, welche Transaktionen bisher stattgefunden haben. Und das verhindert natürlich, dass einer irgendwo kommt und behauptet, ja, damals, als Bitcoin angefangen hat, da hatte ich ja 1 Billion Bitcoins. Und dadurch ist quasi die Kontoführung von diesem gesamten System inhärent im System drin. Was ganz cool ist, weil es einfach nicht möglich ist, dass jemand sagt, keine Ahnung, dass jemand zweimal behauptet, dasselbe Geld auszugeben.
Also es gibt da einen Angriff.
Zu dem kommen wir später.
Ja, genau, aber so vom Prinzip her ist es einfach, es ist nicht nur rausgeworfene Arbeit, sondern du signierst quasi damit den aktuellen Zustand deines Systems. Okay. Und alle anderen machen das natürlich auch. Also alle anderen, die dann quasi das bestätigen, weil sonst könnte ja irgendjemand herkommen und sagen, ja, ich habe hier irgendwie XY-Transaktionen und da ist der Hash und hier ist die Superzahl dazu. Und um das zu verhindern, dass das irgendjemand machen kann, wird halt quasi in diesem System diese Hash-Kette benutzt. Dass das ganze System sich immer im Klaren ist, welche Transaktionen denn jetzt überhaupt geschehen sind und welche nicht.
Ja, also dass du da alles mit signierst, das gibt dir dann das Warm and Fuzzy Feeling. Und das kommt nicht nur von der Abwärme der GPU.
Richtig.
Ja, und wie sowas dann tatsächlich aussieht, das sehe ich nämlich gerade. Ich habe nämlich erst heute Morgen irgendwie den Bitcoin-Client installiert und erst seitdem dabei, die Blockchain runterzuladen.
Richtig, da sind wir aktuell bei 126.590 Blöcken.
Ja, und ich bin irgendwie bei 111.000 Blöcken.
Richtig, du kannst auch so Snapshots runterladen.
Genau,
aber
genau, das heißt, meine Transaktion, in der ich vorhin irgendwie 0,02 Cent
Bitcoins.
0,02 Bitcoins geschenkt bekommen habe. Die wird erst irgendwie gegen später auftauchen. Das heißt, es dauert für mich jetzt noch eine Weile.
Ja, das ist das Einzige, was ein bisschen nervig ist für Noobies am Anfang. Aber man kann sich diese Blockchain auch schon, also gibt es so Snapshots, die man sich runterladen könnte. Oder man wartet halt irgendwie, keine Ahnung, wie lang wird es sein? 2 Stunden?
Bisschen länger.
2 Stunden,
keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es heute Morgen angemacht.
Also bei mir ging es recht schnell.
Aber ich habe zwischendurch auch jetzt irgendwie mein Netzwerk gewechselt und war viel im WLAN und langsam.
Genau. Vielleicht soll man mal drauf kommen, wie man denn überhaupt in das Netzwerk kommt.
Ich suche jetzt gerade mal, ob es in Arch Linux schon drin ist.
Nein, ist es wahrscheinlich nicht.
For mining Bitcoin or Namecoin.
Aktuell sind es knappe 460 MB, die man sich darunter lädt.
Bitcoin Daemon is a peer-to-peer network-based digital concurrency.
Ja, richtig. Also du gehst am besten einfach auf bitcoin.org.
Ja,
da gibt es einen Clients für die relevanten Betriebssysteme.
Für die relevanten, also für alle oder was?
Ja, Linux, Windows, Mac.
Ja.
In dieser Reihenfolge. Das geht nicht. Ja, den kannst du dir da runterladen und dann kannst du da Transaktionen durchführen, sobald du halt Bitcoins hast.
Ja, ist im AOR drin, also für Arch Linux. Leute, ich installiere es mal gerade kurz.
Ja.
Genau, was wollte ich jetzt gerade noch fragen? Was habt ihr da für einen Rechner hingestellt, der jetzt meint?
Ja, also,
Bergwerk.
Der relevante Teil zum Bergwerken, das sind ATI-Grafikkarten. Also die Nvidia-Karten haben da eine andere Implementation von den Shadern. Das kostet dich dann so 30% Rechenleistung, was
okay, sehr signifikant ist. Okay, ich habe zu Hause eine ATI, also könnte ich dann auch mal gleich drauf loslassen.
Kommt auf das Modell an, also es sollte schon eine recht aktuelle Radeon sein.
Muss auch CL können.
Ja. Irgendwas.
Ja, Zahlen, Schall und Rauch. Da gibt es Übersichtsseiten, wo drauf steht, welche, wie viele Megaflops.
Richtig. Also und am Anfang hat man auch mit CPUs gemeint, als alle damals noch naiv und jung waren.
Ja, das kannst du mittlerweile sowas von vergessen.
Weil okay, also muss
JPU. Du zahlst haben. Mehr Strom, als du jemals eine Chance hättest mit den Bitcoins, die du da niemals rausbekommen
wirst. Am besten mit viele GPUs noch.
Ja, also wir haben jetzt hier in dem Setup gerade 2 Stück am Laufen. Die machen, also um jetzt mal so eine Perspektive und eine Größenordnung hier auf den Tisch zu stellen, wie kompliziert es jetzt ist, einen Block zu finden. Da gibt es so Rechner. Und mit dem doch recht flotten System, was bei uns jetzt gerade auf jeder der 2 GPUs 370 Mega-Hashes die Sekunde berechnet.
Also das sind diese Hashes, die man durchprobieren muss.
Ja, und genau. Dann halt selbst mit denen
370 Millionen Hashes pro Sekunde.
Mal zwei.
Also jeweils pro Grafikkarte.
Und selbst damit dauert es irgendwas zwischen, ich müsste jetzt nochmal nachrechnen, mit der aktuellen Difficulty jenseits der 15 bis 20 Tage oder noch mehr mittlerweile, bis du mit im Mittel der Wahrscheinlichkeit einen Block findest. Du kannst natürlich auch Pech haben und einfach nie einen Block finden oder
das Glück,
direkt mit dem ersten
Ding. Ja, okay.
Ja, und das Problem ist halt auch der Block, den du findest, andere suchen da ja auch danach im Normalfall, so wie
ja,
ich das
verstanden
habe. Richtig, du solltest der Erste sein und deswegen gibt es da jetzt sowas, das nennt sich Pooling, weil halt die Chance, dass du jetzt noch selber einen Block findest und der Erste da bist,
ist also ziemlich gering.
Da gibt es Leute, die richtig drauf einprügeln. Und ich sag mal, prozentual gesehen bist du dann nicht mehr so der große Fisch, selbst mit 2 Grafikkarten. Aber du kannst dich ja so lottomäßig einfach mit anderen Leuten zusammenschließen und dann quasi so eine Tippgemeinschaft gründen. Und alle rechnen also vor sich hin.
Das ist genau das Prinzip.
Ja, okay. Genau, alle rechnen vor sich hin, geben da ein bisschen Strom und Geld für aus und einer findet es und dann wird es aufgeteilt.
Jo. Okay, das heißt das also, wenn macht ihr da mit beim Pooling? Also wenn ich jetzt sage, hey, check Space. Finde ich klasse.
Schließ ihn mal bitte ab. Ja, danke schön.
Dann mache ich da bei euch mit.
Genau, also da gibt es auch mehrere Pools, denen manchmal muss man sich registrieren, manchmal reicht es auch einfach nur, wenn du als Benutzername wieder eine Bitcoin-Adresse angibst.
Ja, und es gibt dann noch unterschiedliche Politiken, wie damit umgegangen wird. Manche nehmen Transaktionsfees, bei manchen bekommst du eine verschwindend geringe Bitcoin-Menge für jeden Tipp, den du abgibst. Ja. Andere nehmen Gebühren, andere wiederum teilen einfach nur fair auf.
Ja.
Und ja, da gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Da gibt es einige Pools und
in welchem seid ihr?
Seid? Also wenn man es intelligent macht und mehrere Rigs zum Bergwerken hat, macht man eigentlich in mehreren Pools mit.
Ja, weil du musst ja, kämpfst ja quasi auch gegen andere Pools, was ein bisschen doof ist in dem System, weil.
Jein, also es würde Sinn machen, wenn die Pools besser verteilt wären, weil im Moment gibt es ja den einen großen, DeepBit. Und da gab es eben auch schon vorgestern oder vorvorgestern den ersten kritischen Vorfall.
Aha.
Der schon Vorfall?
Ja, es gibt
einen. War
das die
Nummer, die ich im Dings hier... Ja, habe ich verlinkt.
Also es gibt da ein Problem und das ist ja, jeder bestätigt die Transaktionen der anderen. Und jetzt könntest du natürlich hingehen und sagen, ich überweise von A nach B N Bitcoins und sagst direkt danach, nee, das hat nie stattgefunden und ich überweise die gleichen Bitcoins woanders hin. Das ist dann eine Double Spending Attack. Und das funktioniert so lang, wie du mehr als 50% der Gesamtpool-Rechenleistung hast. Also solange du mit höherer Wahrscheinlichkeit bestimmen kannst, indem du die falsche Transaktion signierst mit deinen Clients, so lang ist deine falsche Transaktion wahr für alle anderen, die draufschauen, weil immer die längste Signaturkette gewinnt.
Und andere Leute werden dann auch ja gleichzeitig denselben Block berechnen versuchen und dann ohne deine Fake-Transaktion und die kriegen dann was anderes raus. Und dann schicken die das ins Netz und das Problem ist halt, wenn DeepBit zum Beispiel hat, glaube ich, aktuell fast die Hälfte, also
knapp. Ja, sie krebsen irgendwo 45% aufwärts
rum. Fast die Hälfte von aller Rechenleistung im System. Mhm. Bedeutet, wenn DeepBit sich da irgendeiner einen Dreck reinschmuggelt und DeepBit diese
Transaktion bestätigt.
Die Transaktion bestätigt und was an und für sich noch nicht so schlimm ist, weil wenn das Restsystem dann beim nächsten Block einfach von einem anderen Hash ausgeht, mit dem er arbeiten muss, weil halt nur der DeepBit-Teil vom Netz das bestätigt hat, in dem anderen Teil, die sagen dann, nee, ist nicht valide, was du hier sagst, dein letzter Hash war falsch.
Ja, also solange du die mehr als 50% Rechenleistung halten kannst, kannst du natürlich auch die Lüge halten.
Richtig, aber sobald dann irgendwann abrutschst und es mehr Clients gibt, die quasi der Wahrheit glauben, dann verliert sich quasi deine letzten paar Hashketten einfach im Rauch, aber sobald du halt die Mehrzahl bist und das Problem ist, wenn dann viele neue Clients kommen, die dann irgendwie deinen Dreck mit runterladen. Also das ist so eine der schlechten Sachen, wenn jemand mehr als die Hälfte aller Rechenpower im System hat.
Ja, und eben dieses ist gerade jetzt die letzten Tage passiert, indem ein anderer, etwas kleinerer, aber immer noch großer Pool ausgefallen ist. Dann wollen die Leute natürlich weiter meinen, weil sie verlieren effektiv Geld, wenn sie nicht meinen. Sind dann auf andere Pools umgestiegen und eben dadurch, dass Leute dann zu DeepBit dazu kamen und dass eben der andere Pool weggefallen ist und damit die Verteilung sich geändert hat, hatte DeepBit für kurze Zeit mehr als 50% der Rechenleistung.
Richtig, und die könnten also Schweinkram damit machen, wenn sie das dann auch weiterhin so halten. Und deswegen sollte man, wenn es geht, sich die Pools etwas schöner aufteilen. Ja, also
weil effektiv unterm Strich sind Mining-Pools nichts anderes als riesengroße Botnetze mit sehr krasser Rechenpower.
Richtig. Und das ist auch, also wenn sie dann irgendjemand mit einem Aluhut kommt und dann sagt, ja, was ist, wenn der CIA da sich einen Supercomputer hinstellt? Und, nee, richtig krasse Rechenpower. Also selbst wenn du dann einen Supercomputer hast, da kommst du nicht so weit. Also
wenn ich mir vorstelle, dass das alles GPUs sind.
Das sind hunderttausende GPUs, die einfach mal den ganzen Tag nur so rumrödeln und
Scheiße.
Du kannst gar nicht so viel Rechner auspacken, wie du dafür brauchst.
Also wenn ihr nicht Geld verbrennen wollt quasi oder nicht Geld meinen wollt, ihr könnt mit eurer GPU auch andere Sachen machen. Zum Beispiel alles, was Boeing so macht, also CT und Co.
Das ganze Zeug.
Da gibt es auch einige Sachen, die auf der GPU laufen.
Richtig, wobei du natürlich hier, es ist ja auch nicht nur so raushauen, sondern du unterstützt damit ja auch ein Währungssystem, was ja ideologisch ganz nett sein kann, wenn du zum Beispiel ein bisschen unabhängige Währungsinstitutionen haben willst, was ja prinzipiell auch eine nette Sache ist.
Und du bist potenziell damit in der Lage, Geld zu machen, was auch so ein
und bisschen aktuell kannst du auch Geld mitmachen.
Apropos, wer hat sich das Zeug ausgedacht?
Das war
ein Japaner.
Ja, das war ein Japaner. Wie hieß er denn?
Man weiß es nicht vor so genau, nachdem er verstrahlt wurde.
Man weiß es nicht so genau, ob der tatsächlich so heißt, aber da gab es ein Paper, das ist, glaube ich, von 2000.
Ist, glaube ich, bitcoin.org/bitcoin.pdf oder so.
Genau. Ich habe es im Doc tatsächlich verlinkt, da steht irgendwo das Paper.
Das ist auch mein Pick für später.
Das Bitcoin-Paper.
Weil das erklärt es recht gut und auch immer noch relativ einfach verständlich, wie denn das Prinzip hinter Bitcoin funktioniert.
Satoshi Nakamoto heißt der Mensch.
Genau, wohl angeblich.
Wir haben hier ein paar Fragen im Chat, sollen wir vielleicht da ein bisschen drauf eingehen?
Könnten wir.
Es gibt hier zum Beispiel Bitcoins, sind aber konzeptionell eher deflationär, während normale Währungen immer eine Inflation haben.
Die sind nicht konzeptionell eher deflationär, die sind strikt deflationär. Also
richtig.
Die Zahl der Bitcoins, die jemals generiert werden, sind gekappt.
Mhm. Basierend auf dem System.
21,1 Millionen.
Ja, genau.
Ja.
Die Sache ist, das kann man nicht vergleichen mit, ich sag mal, es gibt ja nicht nur 21 Millionen Euro, sondern Bitcoins, weil so schön digital sind auch halt super teilbar. Bedeutet das dann 21 Millionen Bitcoins, aber jeder Bitcoin kann irgendwie
8 Nachkommastellen haben.
Also ein Bitcoin ist eigentlich schon recht viel und wird in Zukunft auch sehr viel wert sein, wenn das denn irgendwann mal so wirklich genau, bis den 21 Millionen kommt und Leute sich dafür interessieren. Genau. Und dann gibt es halt, keine Ahnung, gibt es glaube ich noch keinen Namen für, aber dann gibt es immer so BitSense oder wie auch immer man sie nennen will. Und allein schon die Anzahl 21 Millionen, dann tust du dann nochmal 8 Nachkommastellen dazu, ist glaube ich zum Beispiel weit mehr, als das die USA heute an Geld hat, weil das Kleinste, was die haben, ist ein Penny. Und dann kommst du irgendwo bei, ich glaube nicht mal mehr der Hälfte raus. Also ist schon genug kleinste Einheiten, die man handeln kann. Deswegen ist deflationär noch nicht so das große Problem, aber inflationär stimmt, wird nicht so das Problem sein, weil es halt eine begrenzte Menge davon gibt. Im Gegensatz zu Geld, das man immer nachdrucken könnte. Aber hier ist einfach im System festgelegt, dass es so viel gibt und nicht mehr. Mhm. Und wenn man dann irgendwann mehr haben sollte, kann man das machen, bräuchte aber mehr als 50% vom System, die sich darauf einigen. Und also da kann nicht einfach mal die Zentralbank kommen und sagen, hier, wir machen so, sondern dann müssen alle Leute, die so einen Bitcoin-Client laufen lassen, einen laufen lassen, der das neue Regelwerk drin hat.
Und allein schon zur Größe von dem Bitcoin-Netzwerk, das ist momentan das zweitgrößte Peer-to-Peer-Netz überhaupt im Internet.
Nach BitTorrent wahrscheinlich. Nach BitTorrent, ja. Also wenn man jetzt mal schaut, die Gesamtrechenpower von DeepBit, eben dem besagten, war am 23. Mai zum Beispiel bei über 1000 Gigahashes die Sekunde.
Richtig, und dann haben wir einen Rechner.
Ausdrücken?
Viel. Es ist viel.
Über 9000. Über
9000. Ja, richtig. Das kann man dann, das ist Hausaufgabe, dann kann man dann 1000 nachrechnen.
Und dann kann man noch nachrechnen, an welcher Stelle der Top 500 Supercomputer listet das Ganze.
Richtig.
Ja, der Punkt ist ja, Supercomputer schön und gut, aber du brauchst halt massiv Parallelrechner. Und deswegen nimmst du auch die Grafikkarte.
Richtig. Genau. Zweite Frage war, was ist beim Bitcoin-System in den drei Punkten konsistent, Verfügbarkeit und Partitionstoleranz? Das ist ja das Kap-Theorem, das dann immer bei verteilten Datenbanken so reinkommt. Weiß gar nicht, ob das überhaupt so, also wir können es mal versuchen, aber...
Also Partitionstoleranz, würde ich sagen, ist nicht vorhanden, weil wenn du nicht Teil von, also wenn du nicht im Bitcoin-Netzwerk drin bist, dann kannst du praktisch auch kein Geld ausgeben, so wie ich das jetzt sehe, oder keine Transaktion durchführen.
Genau, also das größere Netz gewinnt ja in dem Zusammenhang. Bedeutet, wenn du irgendwann mal zwei Bitcoin-Netze hast, die partitioniert würden, was...
eigentlich nicht geht, weil es ja ein Peer-to-Peer-Netz ist. Okay, es ginge theoretisch.
Also du könntest dir irgendwie zwei Peer-to-Peer-Netze machen und die dann aber wirklich gar nicht mehr miteinander reden können, aber... Wenn die Überseeleitung ausfällt. Alle Überseeleitungen ausfallen, ja.
Wobei und dann, in alle Richtungen.
Ja.
Richtig.
Weil es gibt ja mindestens einmal rings um die Erde.
Also ja, einmal in alle Richtungen so viele und dann...
sind das gar nicht.
Ja.
Naja,
also... Aber wäre auch eigentlich ziemlich dann, wenn die Satelliten dann auch kein Internet mehr machen und so und dann gar nichts mehr, dann wäre es auch egal, schwierig. Weil dann haben die Banken ja auch Probleme, dann geht ja eh gar nichts mehr.
Also, naja, wenn die sich dann wieder mergen, die beiden Netze, dann gewinnt halt die Seite mit den längeren Ketten.
Richtig. Und vom Prinzip her ist es ja auch nicht so, dass dann irgendwie Geld verloren geht, sondern Transaktionen finden einfach nicht statt. Also wenn du irgendwie 100 Euro überwiesen oder 100 Bitcoins überwiesen hast, dann hast du die eben nicht mehr überwiesen, falls da irgendwie mal alle Netze irgendwo ausfallen sollten und dann und überhaupt. Und das Gute ist bei dem Ganzen, du kannst auch sehen, wenn du was ins Bitcoin-Netz rausschreist, dann siehst du, wie viele Leute das schon confirmed haben. Also wie viele Leute schon gesagt haben, ja, also hier bei mir zum Beispiel eine Überweisung ist noch bei 4 Leuten, die bisher das unterschrieben haben, weil ich hier jetzt auch kein entsprechendes Netz habe. Und die anderen sind irgendwie bei 1500. Und du siehst dann also, wenn du mal in einem sehr kleinen Netzbereich bist, und keiner unterschreibt es dir, dann ist dann in deinem Client steht noch drin, ja, die Überweisung ist noch nicht raus.
Okay, also die Mehrheit gewinnt in dem Fall immer.
Die Mehrheit gewinnt.
Wenn sich also ein kleiner Teil abspalten würde, dann hätten die halt Pech gehabt, wenn dann, sie irgendwann mal wieder zusammenkommen würden.
Wenn man halt den Großteil des Netzes tatsächlich in Rechenleistung stellt, dann kann man halt auch die Spielregeln bestimmen, mehr oder weniger.
Oder in dem Fall würde man quasi sein eigenes kleines Bitcoin-Netzwerk aufmachen. Ich meine, da könntest du auch eine Lokalwährung quasi machen, indem du dein Netz einfach irgendwie abschottest.
Ja.
Ja. Könntest du machen, ja. Aber gut,
ob das dir viel bringt?
Das sei jetzt mal dahingestellt, aber würde
genau, das gehen. Ist generell bei Banksystemen ja so eine Sache. Also die sollten, wenn du irgendwie von Euro nach US überweist, dann sollte das irgendwie auch auf beiden Seiten ankommen, sonst hast du ja eh ein Problem. Und so ist es bei Bitcoin halt auch. Wenn es nicht ankommt, dann kommt es halt nicht an. Verfügbarkeit.
Würde ich sagen, hoch verfügbar.
Ja, ist ja da immer ja, jeder so. Alle Daten speichert.
Und du mindestens einen erreichst, der irgendwie in deiner Nähe ist.
Ja, richtig. Dann hast du, also im Normalfall hast du eh alle Daten, die so Überweisungen, die, wenn du denn am Netz warst, die da rauskamen. Ja.
Genauso die Konsistenz, die ist eigentlich auch mehr als gegeben, also die ist total gegeben, weil halt jeder, der im Netz teilnimmt, die kompletten Transaktionen von vorne bis hinten nochmal durchcheckt.
Genau, in der Lage ist, das zu tun. Das stimmt schon. Ja, richtig.
Und sagen wir nochmal kurz auf, wir haben es am Anfang schon kurz angesprochen, es ist irgendwie DHT-Netz, also Peer-to-Peer. Können wir da vielleicht nochmal ein paar Worte zu sagen?
Also ja, das Bootstrapping ist wahrscheinlich erstmal das Interessante.
Genau, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen gesagt.
Im also Grunde findest drei Arten, wie du gerade zu Bitcoin connecten kannst. Die normale, die dein Kern im Normalfall macht, ist, er connectet sich zu einem IRC-Channel, also so wie alle Botnetze auch im Grunde. Ist ja ähnlich. Ja. Da sind dann die anderen Nodes drin und dann kann er mit denen da reden. Das ist ganz nett. Der Channel wurde ein bisschen zu klein. Bedeutet, im neuesten, irgendwo habe ich Gitcommit gesehen, haben sie dann angefangen, nicht auf Raute Bitcoin zu connecten, sondern auf Raute Bitcoin 01 bis 99.
Tja.
Du musst ja nur irgendjemand finden, mit dem du reden kannst. Das ist so der Anfang. Dann gibt es auch noch eine Liste von Seed Nodes. Bedeutet, wenn du festgestellt hast, dass diese eine Bitcoin-Client schon seit 3 Jahren im Netz ist, dann kannst du dem seine IP-Adresse eventuell einfach mal in so eine Textdatei schreiben, die zusammen mit dem Client ausgeliefert wird. Und wenn du dann gerade nicht auf IRC kommst, weil vielleicht irgendwie deine Firewall keinen IRC zulässt, dann connectest du halt oder connectet der Client automatisch zu dieser Seed-Node-Liste. Und wenn diese Seed-Node-Liste dann irgendwie down sein sollte oder nicht geht oder du bist in China und darfst nicht zu den irgendwie amerikanischen Clients connecten oder so, dann kannst du immer noch manuell connecten. Das ist so die Notlösung, wenn du dann irgendeine Node aus dem Netz weißt, weil dein Nachbar vielleicht sowas betreibt. Dann kannst du auch zu dem connecten und das propagiert sich dann wieder so, ich sag mal, weiter durch. Der sagt dir dann, welche er kennt. Und also ganz normal wie seit, keine Ahnung, was waren das?
Damals
mit, keine Ahnung, wie heißt dieses blöde Netzwerk?
BitTorrent?
Gnutella, ja. Das ist so, die haben auch im Grunde exakt dasselbe. Also auch diese Seed Nodes und diese Listen und überhaupt. Ja, und so kommt man ins Netz. Und dann bist du da drin. Und ja. Gerade aktuell kann es, glaube ich, nicht mehr so richtig einen Port ändern. Also das System, das Kryptosystem ist gut. Der Client ist so ein bisschen, ja, ist okay, kann man laufen lassen.
Funktioniert.
Funktioniert.
Gut genug.
Wird besser, würde ich behaupten.
Aber ja, dadurch, dass es offen spezifiziert ist und es mittlerweile mehrere Implementierungen gibt, hat man da auch weniger Probleme, weil
richtig.
Kann man ja dann richtig machen, wenn man dann irgendwie das Bedürfnis hat.
Es gibt auch Wallet-Services, was ich nicht so toll finde, aber du kannst dir auch quasi, so wie du bei PayPal auch, ja, genau, wie PayPal auch dein Geld irgendwie verwaltet, kannst du auch irgendjemand sagen.
Das ist natürlich eine super Idee. Man will die Bank loswerden und vertraut dann seine Coins einer Bank an.
Richtig. Wobei du natürlich irgendwie so quasi ohne Gebühren dein ganzes Zeug auch gerne auf deinen Privatclient dann wieder rausschicken kannst und
Apropos Gebühren, was kostet jetzt eine Transaktion?
Das bestimmt derjenige, der effektiv den Block gefunden hat. Was natürlich auch ein super Incentive ist, einen Bitcoin-Pool zu starten, weil im Regelfall behalten die Bitcoin-Pools, also der Owner des Pools behält sich das Recht die Rechte an dem Block, den der Pool dafür gefunden hat. Und derjenige, der eben den Block gefunden hat und submitted hat und den zugesprochen bekommt, der darf dann die Gebührengröße bestimmen. Also im Regelfall
die nächste Zeit, bis der nächste Block gefunden
ist. Ja, also das ist auch eine der Möglichkeiten, wie dann auf lange Sicht Geld verdient werden kann von den Leuten, die da Sachen reingesteckt
haben. Und wenn jetzt einer einen Block findet und da sagt, er nimmt jetzt 100 Bitcoins pro...
Ich glaube nicht, dass, also so wie ich das verstanden habe, ist es keine Pflicht, dass du dieses Zeug, dass du so viel zahlen musst. Du kannst auch einfach keine Gebühren zahlen, hast dann das Problem, dass deine Überweisung nicht so schnell bearbeitet wird, weil es keinen interessiert, weil die Leute sich halt, die packen so ein paar Überweisungen zusammen und wollen die zu dem Block verarbeiten. Und wenn du halt kein Geld für deine Überweisung zahlst, dann packen die deine Überweisung da auch nicht so gerne rein. Wenn sie halt rumliegt, dann ja, dann kann das mal passieren, dass jemand deine Überweisung damit reinsteckt. Aber die finden es natürlich auch schöner, wenn an der Überweisung dran steht, ja, ach übrigens, von meiner Überweisung kannst du irgendwie so 0,01 Bitcoins behalten, wenn du den Block ausrechnest für mich.
Ich meine, könnte man sich ja so vorstellen, wie wenn ich jetzt irgendwie auf der Straße bin und Mike irgendwie einen Zehner gebe und dann sage, Leute, wollt ihr denn bezeugen, dass ich ihm einen Zehner gegeben habe? Und dann sagen sie vielleicht, ja, aber ich gebe euch irgendwie ein paar Cent dafür, wenn ihr das bezeugt, dann sind sie wahrscheinlich schon eher bereit, ja, das zu bezeugen. Cent.
Ist vielleicht eher so ein bisschen deutsche Post, wenn du deinen Brief schnell durchkriegen willst, hast du denen mehr Geld.
Genau.
Ja. Nur, dass Bitcoin halt auch die Gratis-Version kriegt, wie dann halt... Also im Moment geht's, ich glaube, selbst
die ohne... Die meisten Sachen sind eigentlich kostenlos.
Ja, selbst ohne Kosten kannst du, dauert es 10 Minuten halt, bis dein Zeug mal durchkommt. Wenn du Geld zahlst, dauert es dann wahrscheinlich nur eine oder so. Aber aktuell der Bitcoin-Client ist auch irgendwie hardgecoded oder jetzt in der aktuellen Stable, soweit ich weiß, sind es, glaube ich, noch bei 0,01 Bitcoins, so die Minimum für Kleinkram. Also ja. Im Normalfall ist es auch so, dass du meist für kleine Transaktionen eher dazu genötigt wirst, eine Gebühr zu zahlen. Weil natürlich dieser ganze Kleinkram, wenn du das oft machst und da quasi das Netz mit voll spams, also wenn du immer 0,01 Bitcoins an dich überweisen, dann wieder zurück und dann wieder hin und her und hin und her, dann werden viele Clients sagen so, nee, total keinen Bock damit zu arbeiten,
das müllt dir nur das Netz voll. Ja, das ist auch ein bisschen Denial-of-Service-Schutz, der damit eingebaut ist.
Genau, bedeutet für Kleinkram musst du zahlen, wenn du viele Bitcoins hin und her überweist, dann also entsprechend weniger quasi prozentual und so. Ja, das ist eine ganz, ganz nette Idee. Aber du kannst auch kostenlos schicken. Dauert dann halt ein bisschen, aber ich sag mal, schneller als jede Bank ist es wahrscheinlich immer noch. So.
Nicht unbedingt.
Also ja, ich weiß nicht, wenn ich also zu irgendeiner anderen Bank was schicke, dauert es mindestens einen Tag. Also
von meiner Volksbank auf andere Bank ist es innerhalb Deutschland in der Regel so, klick dann.
Klick dann, so richtig? Wow.
Also wenn du innerhalb einer Bank überweist, ist es auf jeden Fall...
Auf andere Banken
ist alles schon geprüft, geht.
Krass.
Andere Leute sagen,
kommt immer darauf an, aber wenn du es jetzt zum Beispiel in die USA schickst, wäre Beispiel Bitcoin schneller. Okay, dann, wenn ihr noch Fragen habt, stellt die dann einfach mal in den Kommentaren. Wir lesen das dann und antworten, wenn wir die Antwort wissen. Ansonsten einfach mal ausprobieren. Also ich kompiliere es hier gerade mal.
Kompilieren ist ein bisschen fies. Da muss also erstmal Boost kompilieren und WX-Widgets kompilieren. Und
ja, das Boost habe ich schon. WX-Widget macht er gerade und das dauert gerade eine Weile.
Richtig.
Und werde es mir dann auch mal näher angucken. Scheint ja ein interessanter Ansatz zu sein.
Es gibt Binär-Builds von fast allem, nur so, falls jemand keine Lust hat.
Seine Rechenpower da auch noch
einzusteigen. Ja, also wer jetzt einsteigt, kann sagen, er war dabei. Aber
bei allem, der digitalen Revolution des
Finanzsystems. Wir haben ja gar nicht darüber geredet, wie das momentan rechtlich aussieht, weil die gehen ja tatsächlich, so wie ich gehört habe, auch davon aus, dass sie in absehbarer Zeit, sagen wir es mal so, von Staaten als illegal erklärt werden.
Also in Deutschland ist es so, dass du ja eine Banklizenz irgendwie haben musst, zumindest eine irgendwie in Europa.
Ja, es gibt ja keine Bank.
Es gibt ja tatsächlich keine Bank. Ja, also, aber wenn du Geld hin und her schiebst, weiß ich nicht. Also ja, bei PayPal ist es ja auch so. Die mussten ja auch...
Ja, aber die ganzen, keine Ahnung, E-Gold, Linden-Dollars, schieß mich tot. Das ist ja kein offiziell anerkanntes Zahlungsmittel. Von daher.
Ja, also sagen wir so, die Rechtslage ist im Moment sehr grau und die Legislatur hinkt da etwas hinterher.
Ja, also wenn du es irgendwann mal in Geld umtauschst, dann hast du ein Problem allein steuerrechtlich.
Und ich glaube, das größte Problem ist, wenn dir dann tatsächlich, was jetzt bei dem System nicht passiert, also meistens ist es ja so, wenn jemand Kredit gibt, dann ist es in Deutschland auch ziemlich schwierig.
Du kannst auch in Bitcoins Kredit geben, spricht nichts
könntest dagegen. Du, ja, aber das wäre dann eine Person, die dir gibt. Also normalerweise, wenn die eine Institution oder wenn ich dir jetzt Kredit gebe, oder mehreren Leuten Kredit gebe, müsste ich halt eine Bank sein. Und dann musst du in Deutschland angemeldet sein.
Ja. Also kein Kläger, kein Beklagter.
Ja, aber
das ist auch ein bisschen ein Problem bei Bitcoins, dass... vielleicht ist noch als, ich sage mal Anführungszeichen, Nachteil, diese ganzen Transaktionen erstmal schwer nachzuvollziehen, an wen die gehen, weil du musst halt irgendwie beweisen, dass dem Typ der Hash gehört, das ist ja, kann man noch hinkriegen, aber rückgängig machen kannst du zum Beispiel nichts, was bei einer Bank ja geht, dass du einfach, weil das halt alles zentral gemanagt ist, kannst dann sagen, hier, Überweisung von Visa, nee, zurück. und das geht in Bitcoin einfach nicht. Ja, wenn genau. Die Überweisung signiert wurde, war es das, dann ist die draußen.
Ja, genauso auch diese Analogie zu einer Brieftasche, wenn man die verliert, dann ist halt auch das Geld weg und Richtig. Wenn man hier irgendwie seine Private Keys, mit denen man signiert, verliert, dann hat man halt auch keinen Zugriff
mehr auf das Geld. Das ist auch ein Problem generell. Was es gibt, sind so Escrow-Services, bedeutet, wenn du was kaufst, dann überweist du dem Service das Geld und dann überweist der wenn du Socken kaufst, dann schickt er dir die Socken und wenn die bei dir angekommen sind, sagst du okay und er hat irgendwie seinen Beweis, dass er losgeschickt hat und quasi dieselbe Sicherheit wie bei PayPal und
Ja, also ich habe mir vor kurzem mal mit dem Monoxid den Podcast angehört, auch mit...
Was war's? Omega Tau ist der Podcast?
Nee, hieß Die Wahrheit.
Ach, die Wahrheit. Aha.
Zusammen auch wieder mit Andreas Bog, den man auch schon aus Security-Themen kennt, den habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt hier. Und die haben da auch erzählt, dass es mittlerweile tatsächlich auch so Tor-Hidden-Services gibt, auf denen man Drogen mit Bitcoin bezahlen kann.
Ja, also
kann.
Die ganzen Hashdealer in Tor, okay.
Das Verbrechen hat das mittlerweile auch für sich entdeckt. Deshalb,
ich sag, ja, das ist auch so, super, weil wenn die mit drin sind, dann wird der Umsatz gemacht und dann wird die Währung stabiler.
Richtig. Andere, was ich gesagt habe, Omega Tau ist auch auf omegataupodcast.net, gibt es eine schöne Folge über Bitcoin und bei Security Now gibt es irgendwie eine halbe Stunde Geschwafel. Und dann fangen sie auch an, über Bitcoin zu reden. Das ist dieses Leo Laporte-Kind-Dingens. Das ist ein bisschen nervig, dass sie eine halbe Stunde über Spinrite reden oder sowas. Aber kommen dann auch mal auf Bitcoin zu sprechen. Und Omega Tau ist, glaube ich, mit einem der Core-Committer. Also ist auf Englisch das Ganze bei Omega Tau und auch bei Security Now. Aber gut anzuhören und echt interessant.
Ich poste mal diesen Link hier.
Um jetzt auch mal wieder darauf zurückzukommen. Wenn man jetzt sagt, irgendwie... Da kann man illegale Sachen mit tun, die kann sie natürlich mit jeder anderen Währung auch tun.
Natürlich, nur dass du halt hier tatsächlich den Vorteil hast, du kannst beliebig deine Adressen wechseln und das ist schwer nachvollziehbar.
Es wird auch automatisch gewechselt im Übrigen. Also wenn ihr bei eurem Client seht, dass eure Hash-Adresse irgendwie 1F bla 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 ist und dann macht ihr ein bisschen was, auf einmal ist eure Hash-Adresse anders. Das ist okay, der Client macht für jede Transaktion, die er macht, generiert er eine neue Hash-Adresse. Also für jede ausgehende, glaube ich, eingehende, glaube ich nicht.
Hat man die Wahl.
Kann man das aussuchen, echt?
Ja, also du kannst eine neue eingehende Adresse generieren, bis ein Klick, dauert eine Sekunde und dann hast du die.
Aber man kann es nicht verhindern, also ich habe es nicht gesehen. Doch. Zumindest.
Also in dem Linux-Client, den ich hier habe, geht es.
Also ich, wo?
Also, da gibt es ein Address-Book.
Ja, das, ach so, im Address-Book siehst du halt deine alten Adressen, ja?
Ja, das sind die für Einkommende.
Genau, aber die ändern sich automatisch, bei mir zumindest. Also ich habe jetzt irgendwie schon so 8 Transaktionen und die ändern sich konstant. Du kannst immer noch Bitcoins auf den alten Adressen empfangen. Deswegen sind die in deinem Addressbook.
Habe ich jetzt nicht.
Aber die Bitcoin-Adresse ändert sich automatisch jedes Mal, wenn du entweder sendest oder receives. Ich glaube, wenn du sendest.
Noch aber nicht da explizit drauf geachtet, aber.
Ja. Richtig, also da war ich sehr verwirrt. Ich habe gedacht, ist mein Wallet irgendwie kaputt gegangen oder so. Aber nein, der ändert die Adresse automatisch und das ist gut. Und die alten sind immer noch ansprechbar.
Genau, das heißt... Das macht das Ganze halt auch so ein bisschen schlecht nachvollziehbar, was so Ermittlungsbehörden und Steuerfahnder und wen das auch noch sonst noch irgendwie interessieren könnte, so ein bisschen stört.
Ja gut, wenn du es nachweisen musst, dann musst du es nachweisen und irgendwo musst du es dann auch beim Umtausch machen, aber das ist ganz cool. Du kannst
lokale Gesetzgebung.
Genau, richtig. du kannst dir recht elegant mehrere Adressen einrichten und sagen, hier ist irgendwie für meine Donations für den Blog und hier ist mein... keine Ahnung, hier können wir mein Auftraggeberzeug überweisen und die einfach mal so generell schnell mal Konten machen.
Mhm. Also, was ja mit, muss jeder selber wissen.
Genau, was mit Banken ja ein bisschen schwerer ist, sag ich mal, so mit Postident und schieß mich tot. Und ich denke, früher oder später wird es da auch noch Probleme geben, wenn das denn irgendwann mal groß wachsen sollte, von wegen Geldwäschegesetze und so. Aber aktuell ist noch alles super Einhorn
Kuchenparty. Sehr interessant. Ja. Und wer mitmacht, sollte halt prinzipiell davon ausgehen, dass er dabei alles verliert.
Richtig, klar. Deswegen, ich würde es auch nicht mal in meine gesamten Ersparnisse in Bitcoins anlegen, wenn man, keine Ahnung, mein Ziel übrig hat.
Wäre wie wenn man irgendwie an der Börse investiert, man sollte davon ausgehen, dass es Spielgeld ist.
Ja, es ist tatsächlich Spekulation, aber ich meine, das eröffnet schon mal viele Möglichkeiten, um da tatsächlich jetzt so... was mit zu implementieren. Also es gibt mittlerweile so Online-Casinos, da kann man um Bitcoins spielen.
Oh ja, es gibt so Cointoss-Games, genau. So 49% verdoppeln sich deine Bitcoins und bei den anderen 51% verlierst du halt deine Bitcoins. So habe ich auch mal gespielt. Ich habe sogar Geld gewonnen. Ich habe 70 Cent gewonnen beim aktuellen Rechnungskurs. Yes.
Na dann.
Super. Yeah. Ist ganz nett. Und aktuell kann man auch noch mit Bergwerken Geld verdienen. Also wirklich, du, wenn du deine Grafikkarten sowieso dastehen hast und sagst, ja, mein Rechner macht eh nichts und du verdienst mehr, als du
Strom kostest. Das geht auch, wenn man die Grafikkarten kaufen muss.
Ja, musst du sich dann halt amortisieren.
Und, 1, 2, 3, viele.
Eher viele als 1, 2 im Moment, glaube ich, weil die Dinger auch irgendwie...
Ja, das Problem ist, die Difficulty geht gerade sehr hoch, weil im Moment ist ein richtiger Rush auf...
Gold Rush,
sozusagen. Ja, richtig.
Es ist Mining. Gold Rush. Und wenn man halt jetzt einsteigt, hat man Chance X und wenn man halt eine Woche später einsteigt, ist die Chance sehr, sehr viel kleiner, dass man da überhaupt noch relevant was rausholt.
Richtig. Und wenn du in so einem Pool bist, dann kriegst du immer ein bisschen Bitcoins, je nachdem, wie viel du da beigetragen hast zum Gewinn. Und ja, aktuell kriegst du noch mehr, als der Strom kostet. Also machst du ein Net Plus. Und
du kannst natürlich auch hingehen, deinen eigenen Pool gründen, dann darfst du die Blöcke behalten und
richtig,
dann also irgendwann Transaction Fees verlangen.
Schön auf den Ökostromanbieter wechseln und schön viel Strom raushauen.
Ja, nee, du willst Atomstrom nehmen, der ist billiger.
Aber ja, auch nur.
Also, wir haben hier einen Atomstromfilter, der macht aus unserem Atomstrom schönen Biostrom.
Ach so, das ist gut. Der grün auch dann?
Ja, ja.
Der leuchtet dann eher grün, nicht.
Also, wie der Strom in Fukushima.
Das okay. Ist gut. Die Diskussion fangen wir jetzt nicht wieder an. Ich glaube, ihr kennt da unsere Meinung. Böser Atomstrom. Kommen wir zu den Veranstaltungen oder habt ihr da jetzt noch irgendwas groß zu sagen? Nee, ich würde sagen.
In die Comments, wenn
es irgendwas gibt. Genau, in die Comments.
Und ansonsten gibt es auch auf bitcoin.org ein Wiki verlinkt. Da gibt es auch eine Unterseite Mythen, also Myth. Da sind viele der Dinge, die man Bitcoin oft vorwirft, etwas genauer erklärt mit Hintergrund dazu.
Ja, also es gibt auch gerade auf Quora gab es irgendwie so einen riesigen Artikel, wo sich da immer, ja, aber blöd, weil, und dann nein, und viel zu lesen.
Also ja, sehr also viel es zu gibt lesen. Da, es wird sehr kontrovers diskutiert und es gibt auch sehr offen eine Diskussion darüber, welche möglichen Angriffe da eben bestehen. Da gibt es auch eine Seite im Wiki, die heißt Weaknesses. Sehr zu empfehlen, wenn man da mal ein bisschen dahinter blicken will, was jetzt die Gefahr ist, wenn jemand mehr als 50% zum Beispiel der Rechenleistung im Netz stellt. Ja, prinzipiell ein sehr interessantes Ding. Kann ich jedem nur mal empfehlen, zumindest mal drüber zu lesen, dass man weiß, um was es geht. Und wer Zeit und Spaß hat, kann da gerne auch mitmachen.
Richtig. Veranstaltungen, Ingo.
Genau, Veranstaltungen. Mal so eine kleine Rubrik eingeführt, weil sich da wieder einiges angesammelt habt. Call for Papers für das GOOG Frühjahrsfachgespräch für nächstes Jahr ist gerade gelauncht. Also wenn ihr irgendwas dieses Jahr noch Tolles entdeckt, was weiß ich, an der Universität ihr seid, ein Paper gerade schreibt, vielleicht dort mal einreichen. Dann ist das Chaos Communication Camp ja dieses Jahr endlich mal wieder. Hat ja jetzt auch wieder 4 Jahre gedauert. Und zwar am 10., 11., 12., 13., 14. August in der Nähe von Berlin in Finofort und zur dummerweise selben Zeit, fast gleiche Stelle in Berlin an der HU, 6. bis 12. August ist der Desktop Summit, wo Radetux auch dabei ist und von dort senden wird. Und dazu ist jetzt das Konferenzprogramm veröffentlicht worden. Also wenn ihr mal gucken wollt, was da für interessante Vorträge gibt, dann da vorbeigehen. Man muss sich vorher irgendwie anmelden, aber die Sache, also Desktop Summit ist auf jeden Fall kostenlos. Und wie gesagt, ihr könnt auch uns dort treffen. Wir werden dann mal Interviews führen. Außerdem am 5. und 6. Juli findet in Paris eine Veranstaltung statt. Und zwar geht es da um Content-Management-Systeme und semantisch, also das Semantic Web. Also wer sich für den Teil interessiert, da können bis zu 100 Leute teilnehmen, ist kostenlos. Wer vielleicht auch mal nach Paris fahren will, ist ein Open-Source-Forschungsprojekt und die EU gibt da auch irgendwas dazu. Und das ist wohl so der bislang größte Workshop-Teil in Europa zu diesem Thema semantisch Web-Content-Management-Zeug. Im Checkspace, Tag der offenen Tür, haben wir letzte Woche schon erwähnt, ist am 18. Juni. Und ja, Gulasch Programmiernacht ist in Karlsruhe.
Ja, yep, genau. Propia, auch letztes Wochenende im Juni.
Also auch bald. Und ja, das jetzt mal zu den nächsten Veranstaltungen, die jetzt uns erwarten. Also vielleicht sieht man sich ja auf irgendeiner
der Veranstaltungen. Ende August gibt es dann auch noch hier im Check nochmal die Large Hackerspace Convention.
Genau, Teil 2.
Ja, Teil 2.
Das sagen wir dann auch
rechtzeitig. Das ist gerade so noch am fernen Horizont. Jenseits der Wahrnehmungsschwelle.
Auch wenn die meisten jetzt schon August hier waren, aber könnt ihr euch schon mal eintüten. Gut, Artikel der Woche. Ich habe diese Woche keinen. Ich könnte natürlich wieder den vom Herrn Griha nehmen,
wie
auch letzte Woche.
Dann nehme ich, haha.
Dann nimmst du den. Okay, nee, dann einmal was Qmail, dass der Entwickler sich da ja auf die Fahne geschrieben hat, sehr wenige Bugs zu haben und hat auch irgendwie ausgeschrieben hier, wenn ihr einen Bug findet, dann gebe ich euch so und so viel Geldeinheiten. Und darum ging es einmal und das andere war...
Gibt es da Bitcoins?
Da gibt es bestimmt auch Bitcoins.
Ja, die da umtauscht. $10,000 oder so.
Ja.
Das andere war okay Webservices.
Genau, okay Webservices, auch schon etwas älterer Ansatz, aber doch interessanter.
Ja, die Plattform, die lebt und gedeiht ja noch. Also
das davon noch nie was
das
gehört.
Das ist tatsächlich der Webserver, der die Infrastruktur von OkCupid darstellt. Und das ist so in den USA eine der größten Dating-Seiten, die es dazu gibt.
Okay.
Also das sind auch immer die rausgefunden haben, dass irgendwie Besitzer dieses Telefons haben durchschnittlich mehr Sex als Besitzer eines anderen Telefons und so Geschichten.
Relevanter Content.
Ja. Nee, die haben echt einen super Statistikblock. Also echt schön aufgearbeitet.
Ja, also die haben da immer so Statistiken, was denn ihre User gerade so von sich geben und so. Da muss man immer irgendwelche Fragen beantworten und so, anscheinend.
Das heißt, wenn du mehr Geschlechtsverkehr willst, musst du dir Telefon der Marke X kaufen. Und dann
ja, und sie sagen dir auch, wie du dich fotografieren vielleicht sollst, aus welchem Winkel, ob es eine gute Kamera ist oder von oben oder von unten, wie das Lichtverhältnis sein soll. Und dann
also da gibt's immer interessante
schauen sie, wer mehr Nachrichten bekommt, alles schön anonymisiert. Tolle Sache. Aber ja.
Zu dem Paper, erzähl doch du mal.
Was soll ich da groß erzählen? Also es geht um, wie baue ich einen Webserver, der möglichst sicher ist, gerade für dynamischen Content.
Und skaliert, glaube
ich. Und skaliert, genau. Haben halt verglichen mit Apache, mit Flash, mit Haboob, was ich auch vorhin nie
gehört habe.
Haboob. Ja, ich habe beim ersten Mal, die ersten paar Mal habe ich auch mal Hadoop gelesen und gedacht, so neu klang das Paper jetzt auch nicht.
Richtig, MapReduce für Brüste. Moment, Haboob.
Haboob.
Ja, ist ein bisschen älter, das Paper.
Ja, genau. Also wer mal wissen will, wie man doch auf Basis von Linux und der heutigen Technik einen Webserver baut, der das Sicherste so möglichst und trotzdem performant rausholen kann, der kann sich mal dieses Paper vom OK Web Service antun.
Ja,
ich nehme dann als Artikel einfach mal was Altes. Aus relevantem und aktuellem Anlass das Bitcoin-Paper auf bitcoin.org/bitcoinpdf.
Glaube ich.
Es sind 9 Seiten, davon ist eine irgendwie auch cool. Nur die Bibliography. Es ist relativ verständlich geschrieben, wenn man so einen kleinen Übersicht hat, was und wie Hashing funktioniert, dann hat man kein Problem, das zu verstehen. Und das erklärt nochmal ganz kurz und griffig die Basics hinter dem Protokoll, was da gesprochen wird.
Ich mache es ganz kurz. Kein echter Artikel, aber von Christoph Kovac. Eine Little Collection of Unix Tools. Das ist einfach so eine kleine Zusammenfassung von teilweise etwas obskuren Unix-Tools, so für Shell und Ncurses. Die Teile waren es mir noch nicht bekannt. Irgendwie Slurm zum Beispiel, das Ganze, um Traffic zu visualisieren auf dem Terminal. Und der stellt einem einfach mal so... Das werden es sein, 20 knapp vor. Lohnt sich mal reinzuschauen. Wird verlinkt.
Finde ich gut. Mein Artikel ist heute auch relativ kurz ausgefallen. Der nennt sich Top 7 Programmers Bad Habits. Da geht es einfach darum, was für Ego-Probleme haben viele Programmierer und wie geht man dagegen an. Also da kommen so Sachen vor wie, egal welcher Code ist scheiße, außer er kommt von mir. Oder, das fixe ich später. Oder, ja, ich war es nicht. Oder ich bin jetzt gerade demotiviert, weil ich langweilige Dinge tun muss.
Katzenbilder.
Genau. Das kann man sich alles mal so ein bisschen selbstkritisch angucken. Und ich finde, das lohnt sich. Ja.
Ja, Genau. Gehen wir ein bisschen Picks, glaube ich.
Genau.
Wo Ingo gerade auch die Picks schießt, quasi.
Ich schieße doch nicht auf Picks.
So jetzt hat er es abbekommen.
Hast du es wenigstens verwackelt?
Ich glaube nicht.
Naja. Mein Pick, ich picke mal Texty. Texty ist cool, ist eine Chrome-Extension und eine Android-Applikation. Ich glaube auch für das iPhone des Ingo zum Beispiel. Was die machen, ist einfach, SMS kriegst du auf dem Handy und auf dem Handy läuft dann dieser Dienst im Hintergrund und der schiebt es dann an einen Chrome quasi weiter. Und dann geht bei dir im Browser so ein kleines Blubberbläschen und sagt, hey, du hast eine neue SMS und dann kannst du da auch schreiben. Also was man früher über Bluetooth machen konnte, was heute irgendwie fast unmöglich ist, da eine Software für zu finden, geht es jetzt über Chrome und Webservice und Internet und Cloud und Push und überhaupt grandios. Texty wird verlinkt.
Fladdy?
Ich mach's kurz, weil hier drin ist relativ warm. Cluster.
Man könnte aufs Fenster
laufen. Das ist gerade meine Empfehlung. Das ist eine kleine, aber schicke Node-Bibliothek, die man benutzen kann, um Webdienste, die man in Node geschrieben hat, skalieren zu lassen. Und zwar hat man ja normalerweise das so, in Anführungszeichen, das Problem, dass Node single-threaded ist und somit nur auf einer CPU läuft. Und was diese Bibliothek macht, wenn man damit über seinen Server startet, der guckt, wie viele CPUs du hast und forkt dann dementsprechend viele Worker-Prozesse weg. Und
ja, rede immer noch schneller, immer noch schneller, immer schneller.
Du wolltest nur kurz machen.
Nein.
Das war's.
Nee, es wirkte bloß so, als würdest du immer schneller sprechen wollen.
Ja, weil du mich so angestrengt angeguckt hast, weil du hier raus willst.
Nee, ja, ich will hier auch raus. Das ist richtig, aber du kannst schon nach deinem Satz fertig sagen.
Das sind noch ein paar mehr Sätze.
Ja, dann sag noch. Also ich hab noch Zeit.
Genau, also der findet raus, wie viele CPUs du hast, forkt dann da Worker-Prozesse weg, sodass du deine ganzen vielen CPUs ausnutzen kannst. Bietet dann da auch noch so eine Abstraktion obendrauf, dass er feststellt, wenn jetzt mal zufällig ein Prozess gerade crasht und dann den automatisch neu startet, dass er das Ganze mitloggen kann. Der hat auch so einen Development-Mode, wo er dann erkennt, wenn sich Dateien bei dir auf der Platte geändert haben, die denen jetzt was angehen und dann automatisch dann ist er in der Lage, automatisch deine Applikation neu zu starten, sodass du halt einfach speichern drücken kannst und dann einfach die Seite neu laden und dann hast du deinen neuen Code. Und dafür gibt es auch Plugin-Schnittstellen, wo man dann so Stats und alles Mögliche mit reinpacken kann. Das ist eigentlich ganz nett, finde ich.
Okay.
Also wenn man so Web-Services in Node programmiert, kann man sich das definitiv mal angucken.
Was machst du denn da?
Und der Mike,
der Download, der spielt's ab.
Er
spielt
Dinge ab. Das solltest du vielleicht nicht machen. Okay, ich habe diese Woche nix.
Klick rechts.
Weil ja, ich irgendwie nichts Tolles entdeckt habe die Woche. Ist halt so. Und deswegen, ich mir jetzt irgendwas aus den Fingern sauge. Ich habe zwar noch kurz was überlegt, aber das mache ich dann nächste Woche. Alles?
Ja, was pick ich? Hab ich irgendwas zu picken?
Irgendein kleines Tool, irgendein Kommandozeilenprogramm, was du jetzt die letzten Tage benutzt hast, wo du sagst, hey, könnte man mal sagen, nein.
Phoenix Miner, um Bitcoins zu
bergwerken. Okay.
Richtig.
Okay, dann würde ich sagen, das war's für diese Woche, weil wir hier dringend lüften müssen und, glaube ich, sonst irgendeinen Tod sterben. Also ich werde ja hier sowieso
naja, abgeschossen. Naja, also auf jeden Fall derjenige, der jetzt die Türe aufmacht und hier reinkommt, der wird einen grausamen
Tod sterben. Der wird auch einen Tod sterben, aber vielleicht lüften wir ja erst, bevor wir rausgehen. Oder ja. wir machen hier erst auf, warten, bis die alle draußen umfallen.
Na, wir sind hier basisdemokratisch, jeder darf was von abhaben.
Gut. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Am Gerät.
Und tschüss. Oder auch
so. Das war eigentlich mein Spruch noch, aber.
Oh. Das haben wir so schön einkoreografiert und du hast versaut.
Ja, natürlich, aber dafür bin ich hier.
Ja, dann kannst du auch öfter mal vorbeikommen.
Genau. Also, auf Wiedersehen.
Genau, dann. Danke, Hades, dass du da warst. Und
ja, danke.
Vielen Dank an die anderen auch und bis nächste Woche.
Ja. Jo.
Ciao.
Ja, also wenn du mich zum nächsten S-Bahn Philosophie mitnimmst.
Also Dunderzürkheim ist ja quasi ganz in der Nähe, glaube ich. Da komme ich auch vorbei. Da fährt aber nur die S1 und S3 kann ich in Fellbach auswerfen, da komme ich auch vorbei.
Gucken wir mal auf den Plan, was nachher Geschichte ist. So, dann gehe ich jetzt da rein. Du kleine Schraube kommst auch mit. Kannst du den mal auf Stopp?
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2011 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Tarent,
Fairtrade Software.